Ihr hört, warum tut ihr mir sowas an? Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und diesmal wieder in voller Besetzung. Mit dabei sind natürlich Annemarie. Hallo Annemarie.
Grüße von Malle.
Aus Malle, von Malle, unter Malle.
Aus Malle, von Malle.
Dem Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Und Herrn Rätsch, Alexander. Hallo.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, ich, der Daniel. Wir haben wieder ein paar Serien rausgesucht und ich muss schon im Vorfeld sagen, es ist sicherlich für jeden was dabei. Ob jetzt für jeden alles ist, ist sei dahingestellt, aber es ist für jeden etwas dabei. Prison Break Staffel 5 geht wieder los, wobei ich da erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit brauche. Mal ganz kurz vorweg, Erik und Annemarie, hattet ihr alle 4 Staffeln vorher gesehen eigentlich?
Selbstverständlich.
Ja, wirklich?
Selbstverständlich nicht.
Wir sind ja hier in so einem Serien-Podcast. Wir können ja nicht irgendwas auslassen oder vielleicht irgendwo die letzten Staffeln nicht gucken oder folgen, weißt du?
Na gut, dann kannst du mir ja sagen, wie viele Jahre dazwischen eigentlich zwischen Staffel, zwischen Staffel 4 und Staffel 5 eigentlich da waren. Weißt du das aus dem Kopf?
Was war?
Zwischen? Wie viele Jahre Pause zwischen der Staffel 4 und der Staffel 5
war? Wie viele Jahre? Oh, das habe ich jetzt nicht gezählt. War schon eine Zeit. Irgendwie 6, 7 Jahre werden es schon sein.
6, 7, 10, 9. Ich sehe ja, ne?
Nein, seit 2009, 2010. Das ist
ach so, ja. Ne? Ich habe ja gesagt 6, 7 Jahre. Das stimmt ja sogar überein, Annemarie.
Und dann kommt eine Sitcom, wobei ich mich da grundsätzlich ja irgendwie immer drauf freue. Imaginary Mary mit, natürlich, wie sollte es anders sein, habe ich den Namen gerade nicht parat, aber wenn man etwas wartet, kriegt man den auch raus. Jenny Elfman, die wiederum ich sehr, sehr mag per
Jenna.
Se. Jenna? Jenny? Jenna. Jenna Elfman, die ich wiederum sehr, sehr mag, aber das liegt wahrscheinlich an gefühlt ihrer ersten Serienpräsenz. Dharma und Greg, mal schauen, ob die Serie quasi das ja halten kann, was sie quasi so gefühlsmäßig für mich versprochen hat. Und dann eine Serie, die ich komplett nicht auf dem Radar hatte, wobei ich mich hier nochmal in aller Ehrfurcht vor Erik verneigen muss, der die irgendwo ausgekramt hat, wo auch immer. The Sun, so viel vorweg, gibt's wohl auch ein Buch davon, ist jetzt als Serie verfilmt worden mit PB. Mehr verraten wir erstmal noch nicht, wer PB ist.
Da könnte vielleicht noch
Remington Steel sagen. Aber so, das soll es dann auch mal ganz kurz gewesen sein. Nicht zur Fortsetzung folgt, sondern so quasi als Einleitung. Und Annemarie hat wieder einen Sack voll News, wobei ich eine davon auch gesehen habe. Irgendwie gefühlt auch so alle 2, 3 Jahre wird Akte X auch wieder aus der Versenkung geholt. Da gibt es auch was Neues, Annemarie, oder?
Alle 1, 2 Jahre. Also bei jetzt Anfang letzten Jahres kam die 9. Staffel raus. Mit 6 Folgen waren das, glaube ich. Und jetzt in dieser Woche, also 22.04. Über Twitter habe ich es nachgelesen. Mir wird gerade gesagt, letztes Jahr lief die 10. Staffel. Und dieses Jahr wäre es dann die 11. Entschuldigung. Also letztes Jahr die 10. 6 Folgen Anfang des Jahres. Und war ja an sich war es schon erfolgreich. Inhaltlich, die Fans waren eher so, Daumen zur Seite, aber man freut sich natürlich, wenn die geliebten Darsteller und Charaktere wieder auf der kleinen Leinwand zu sehen sind. Jedenfalls hat Fox jetzt announced, dass es dieses Jahr schon mit den Dreharbeiten für die 11. Staffel weitergeht und es werden 10 Folgen sogar diesmal sein, also haben sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu entfalten, wie auch immer, vielleicht nochmal einen schönen roten Faden zu spinnen und das, ja, mal gucken, Season 17, 18, also vielleicht wieder Januar, Akte X ist wieder da, mal wieder.
Du kannst dir ja dein Gewissen oder die Stimme aus dem Off fragen, so als Die-Hard-Fan, ob sie sich darauf freut oder es lieber in der Versenkung gelassen hätte oder ob die Antwort schon impliziert damit dabei war, dass man sagt, okay, man sieht sie halt wieder und mag sie einfach.
Daumen zur Seite, aber Daumen nach oben, weil es Akte X ist und Luises Lieblingsserie ist und von daher, ja. Ich glaube, das würde mir auch so, keine Ahnung, also mit Friends.
Mit Lost vielleicht würde es mir so gehen.
Ja, Lost, weiß nicht, also die Geschichte ist auch auserzählt.
Naja, man kommt doch irgendwie nochmal zurück vor oder irgendwie sagen, es war alles nur, alles nur Spaß.
Wir machen nochmal in Staffel 3, steigen wir nochmal ein. Das ist immer so sehr zwiespältig, genau wie wir jetzt bei Prison Break, mal gucken, was Eric dazu sagt. Ist halt so Serien, die haben vielleicht vor 10 Jahren, vor 20 Jahren gut funktioniert. Ob das heute noch so der Fall ist, auch was wir jetzt aus der Serienerzählung, wie Serien jetzt gemacht werden, wie Dramen aufgebaut sind, ob das jetzt alles noch so funktioniert, wie jetzt Action-Serien, ich sag mal, okay, Action-Serien kann man eigentlich auch nicht so viel falsch machen. Ist ja immer alles so ein bisschen, verändert sich ja alles, die Serienlandschaft ändert sich und also ich fände es immer schöner, wenn ich Lieblingscharaktere oder Lieblingsschauspieler, Schauspielerinnen habe, dass die irgendwie tolle neue Rollen kriegen und dann jetzt zum Beispiel bei Jenna Elfman, die ich auch von Summer und Greg war, das waren jetzt bestimmt auch 15 Jahre, echt mochte, und man denkt, okay, wenn die eine coole neue Rolle kriegt, Hauptdarstellerin, Lead Actress, das kann was werden oder Spoiler, wie in diesem Fall, es kann jetzt nicht so viel werden. Ja, ist halt schwierig. Mir wird gerade gezeigt, die DVD von Californication, der Mulder, dann war er jetzt auch lange. Wie viele Staffeln hat er das Film?
Da müssen wir Eric fragen, der ist da Spezialist drin gewesen.
Californication, wie viele Staffeln? War nicht, aber das weise Internet wird mir jetzt helfen, oder?
7. Wow, ey, du hast das
ausgemacht. Also ist er irgendwie für jemanden, der echt 10 Jahre, 9 Jahre aktiv ist, weil nee, das ist eher aus 7. Lulu, nach wie vielen Staffeln ist Mulder ausgestiegen?
In den letzten 2 Staffeln war auf jeden Fall Robert Patrick drin.
Ja, in der 7. Naja, aber jemand. Ja, okay.
Warum,
also
warum nehmen wir eigentlich nicht Luise hier in dem Podcast? Sie scheint hier mehr profunderes Essen zu haben.
Hallo?
Hallo erstmal.
Was sagst du, Xan?
Natürlich. Du darfst sagen, was du willst.
Was
Stimme
soll ich denn
sexy
sagen?
Ist immer gut.
Ich sag, Akte X ist die tollste Serie, die die 90er hervorgebracht hat. Und ich freue mich ein bisschen auf die neue Staffel.
Wollte gesagt, da hätte sie auch bleiben sollen in den 90ern oder was?
Nee, das nicht, weil das Erzähltempo ist furchtbar in den ersten Staffeln, weil du kannst ungefähr die Story in einer Viertelstunde erzählen, aber sie machen einfach mal 40 Minuten draus. Also man kann sich fast gar nicht mehr richtig angucken, leider.
Ja, echt?
Dann hast du mal die späteren Staffel, so ab Staffel 4, 5, das ist okay. Aber gerade zu Staffel 1, 2, boah, das Erzähltempo ist echt langsam. Aber es ist wahrscheinlich so im Vergleich so auch, wenn man Twin Peaks guckt. Also wenn man das jetzt neu guckt, ist es auch sehr, sehr schwierig, den Einstieg zu finden.
Okay. Ich wollte immer noch mal Twin Peaks irgendwie sehen, weil es mich eigentlich auch damals gereizt hatte, aber du hast schon recht, vielleicht liegt das wirklich im Erzähltempo, dass es so doch etwas langatmig erzählt ist und dass man dann doch mehrere Anläufe braucht, um überhaupt da durchzukommen, weil Twin Peaks ist ja nicht mal lang gewesen, ist ja eigentlich relativ schnell durchschaubar.
Naja. Nein, auf gar keinen Fall. Aber wenn du halt jetzt so Serien guckst wie Fargo, die neue Staffel oder halt auch Better Call Saul, die Folgen haben auch 50 Minuten, aber es hat so viel Inhalt und so viel Geschwindigkeit und trotzdem wird ganz toll viele Sachen erzählt. Und wenn du dir so die ersten Staffeln halt echt von den ganzen 90er-Serien anguckst, schwierig.
Daniel, in den vielen Jahren, wo wir hier gemeinsam irgendwelche Serien geguckt haben, kann ich dir ein was mitgeben. Es macht keinen Sinn, Serien aufzuheben und irgendwann mal gucken zu wollen. Du musst die gleich gucken, wenn die Leute drüber sprechen, weil ansonsten hast du Angst, dass du gespoilert wirst und irgendwie hebst du dir auf und guckst dann eh nicht. Siehe deinen Fringe hier, deinen letzten Episoden.
Ja,
du musst es halt einfach mal machen.
Muss ich einfach mal gucken. Da muss ich mich doch mal ansetzen und Lost doch zu Ende gucken und Lost nicht mehr extra. Aber mit den Spoilern, ganz ehrlich gesagt, das ist bei mir so das geringste, was ich da, das geringste Problem, was ich habe, gefühlt.
Hat ja kein Internet. Das ist ja nicht so schlimm.
56K, das ist nur.
Ja, bis da mal die Infos rüberkommen, dann ist
Da ist die Serie wieder abgesetzt.
Deswegen hat er sich vorhin so gewundert, dass ich so schnell hier die 7 Staffeln in Kalifornien rausgefunden habe. Ja, Luise, kannst du jetzt weiter Fußball ist unser Leben gucken? Und
was Fußball ist
ja,
unser Leben?
Ja, aber selbstverständlich.
Mit den Schalbügeln.
Bester Sportfilm, den es gibt.
Genau, das abendliche Programm.
Ein Shoutout an Cinematic Smash Brothers.
Genau.
Gut, ich gebe mal ans Lost Girl zurück.
Ein Punkt für Luise.
Und zurück.
Oh, jetzt ist einer mal wieder da, ne? Naja, müssen wir mit leben irgendwie. Herzlich gehört.
Du bist ja freundlich.
Annemarie, du hast bestimmt noch weitere News. Hältst du es noch bei der Stange?
Genau.
Spannende News.
Genau. Ganz toll, worüber ich mich sehr freue. Younger ist ja aktuell eine meiner Lieblingsserien. Da kommt demnächst die 4. Staffel und wurde jetzt auch schon von TV Land für die 5. verlängert.
Jetzt muss ich mal ganz blöd gefragt. Younger haben wir nicht besprochen, oder? Haben wir irgendwie was jetzt?
Doch, ich glaube schon. Wie gesagt, da kommt ja jetzt schon die 4. Staffel. Also ist schon ein paar Tage her. ein Hauptplot war ja eigentlich, wir haben eine Frau um die 40, ihr Mann hat sie mehrfach betrogen, deshalb lässt sie sich jetzt scheiden. Sie war Mutter und Hausfrau quasi, hat aber eigentlich mal, ich weiß gar nicht, Belletristik oder was sie da studiert hat, auf jeden Fall die Buchbranche. Und jetzt mit 40 merkt sie, okay, ich brauche jetzt mal wieder einen richtigen Job. Und es irgendwie klingelt in New York spielt das. Aber sie merkt halt mit 40, es ist irgendwie nicht so geil, als Frau ernst genommen zu werden und einen tollen Job zu bekommen. Und weil sie relativ frisch aussieht, ist sie halt plötzlich 27. Also sagt bei Vorstellungsrechnen, dass sie halt Ende 20 ist und bekommt dann auch Jobs und lernt tolle Freunde kennen, hat eine tolle beste Freundin, fängt dann auch was mit einem jüngeren Typen an.
Hat also, aber noch eine Tochter irgendwie, ja, oder war das also nicht irgendwie?
Ja, genau. Ja, klar, die halt irgendwie dann aufs College geht und verstrickt sich da in viele Lügen, aber wenn es eben nicht darum geht, und das macht wirklich nur einen kleinen Teil aus, geht eben um Freundschaft und um Frauen, die untereinander sich helfen und nicht so komisch anzicken, was ja ein Großteil der Serien irgendwie leider immer noch so ist. Und es geht um sehr viel Spaß. Da habe ich übrigens, das war dann bestimmt die erste Staffel, das erste Mal das Wort Millennial gehört. Das kannte ich vorher noch nicht. Und ja, ich finde es sehr, sehr amüsant und ganz tolle Charaktere, ganz toll geschrieben. Und ja, ich freue mich, dass dann nächstes Jahr auch auf jeden Fall noch eine fünfte Staffel geben wird. Ja, gut. Genau. So viel dazu. Und dann habe ich noch eine News. Wir hatten ja vor einigen Wochen mal Powerless besprochen. Das war ja diese Superhelden-Comedy, die man so ein bisschen einen anderen Ansatz
der
hatte.
Etwas anderen
dass
wir Art, da
so
genau.
So eine Agency hatten, die für Bruce International arbeiten. Und nee, also Wayne International. Und dann hier irgendwie mit Vanessa Hutchins.
Das war eigentlich ganz
in der
cool.
Hauptrolle.
Kann ich mich erinnern.
Ja. Ja, genau. Wollte ich dich fragen sowieso, ob du noch weiter guckst. Anscheinend nee. Nicht.
Nee,
genau, weil ich habe das in Erinnerung.
Aber dass danke,
das
dass du mich dran
so
erinnerst, weil da wollte ich weiter gucken.
Ja, aber läuft ja auf NBC und die haben jetzt...
Jetzt sagst du mir, es ist abgesetzt.
Ja, noch nicht offiziell, aber eigentlich schon, weil die halt jetzt irgendwie noch ein paar Folgen auf Halde hatten und die werden jetzt nicht mehr ausstrahlt.
Echt nicht mehr oder später halt?
Nee, also das habe ich vorhin gerade nochmal gelesen. Also die hatten den Slot von Superstore und das ist alles eine halbe Stunde nach hinten gerückt, damit eben diese neue Serie Platz hat und jetzt rückt alles wieder eine halbe Stunde nach vorne. Und
weil ich es nicht geguckt habe.
Ja, genau. Nie ein gutes Zeichen. Also.
Hätte ich es mal lieber geguckt.
Hätte ich aber auch nicht gedacht, weil die war gefühlt wirklich eigentlich ganz gut gelaufen. Ne?
Hast du die weitergeguckt?
Nee, auch nicht. Nee. Also, aber sie hatte halt so vom Charakter, hat es halt Spaß gemacht. Das war halt
wenn es natürlich allen so geht, wie ja, dann, jetzt gerade dann
ist. Du hast ja gesagt, ich hätte es jetzt sofort weitergeguckt, weil jetzt habe ich von dir erfahren, ich soll sie nicht aufheben. Na gut, jetzt ist es zu spät. Aber Superstore gucke ich auch nicht insofern. Und das wird fortgesetzt.
Aber das ist sehr, sehr amüsant und sehr herzlich und sehr spannend und auch sehr dramatisch. Und also Superstore gefällt mir auch immer besser. Sind wir jetzt auch schon in der dritten
Staffel. Ja, aber das ist zum Beispiel wie bei Büro und Fantasio, sage ich gerade, wie bei Fresh of the Boat. Das ist gefällt mir, aber irgendwie, ich weiß nicht, es gibt manche Serien, die gucke ich dann relativ schnell durch, wie jetzt hier Superior Donuts zum Beispiel. Fand ich toll.
Boah, wie geht das?
Ja, ich weiß es nicht. Die habe ich geguckt komplett. Aber ich merke auch, wenn zum Beispiel jetzt bei Riverdale, habe ich ja mal, da war mal Pause zwischendurch irgendwie, da kam eine Woche nichts und dann habe ich aufgehört. Da ist bei mir so ein bisschen der Zug auch wieder raus. Also ich denke, wenn ich wieder anfange, dann gucke ich weiter. Aber es ist immer so, weiß nicht, wenn man so nicht so ganz dranbleibt manchmal oder das nicht dranbleiben kann, dann ist es bei mir so aus den Augen, aus den Sinn. Relativ oft, leider. Mhm. Ja, interessiert wieder keinen hier, ich merke schon. Aber ist ja nochmal ein Insider.
Was soll man dazu sagen, dass du hier irgendwelche Trash-Serien weiterguckst, die wir alle total
mal, was heißt denn hier
haben.
Trash? Ist.
Guck doch mal, was Anständiges.
Was denn zum Beispiel? Was ist denn anständig, deiner Meinung nach?
Tabu war anständig.
Tabu, ja stimmt, aber da habe ich
in der Tat gucke ich jetzt, Annemarie, das muss ich dir auch noch sagen, in der Tat gucke ich jetzt hier auch das 30 Reasons Why weiter.
Weil das ist natürlich
gut. Mein Partner der Wahl.
Lebensabschnittsgefährte.
Guckt und gucken möchte und dann guckt es weiter. Und ja, ganz unterhaltsam. Ne? Also ne? Muss ich mal jetzt durchaus mich bitte korrigieren vom letzten Mal.
Jetzt muss ich aber den Amari fragen, ob sie doch mal ins Buch reingeguckt hat.
Buch, was ist das?
Nein, ich habe das Buch immer noch nicht. Aber was ich letztes Mal vergessen habe zu sagen,
warte.
Ist dann auch noch eine Doku auf Netflix dazu. So ein bisschen hinter den Kulissen. Geht doch nur eine halbe Stunde. Und so ein bisschen die Producer und die Darsteller so ein bisschen zu Wort kommen. Und der Autor des Buches, das Buch. Und
wie heißt die? Also die
Doku? Ja, wollte ich noch.
Ja, Da, was ist das denn für ein Service hier?
Reasons Behind? Naja, das hat es mir automatisch.
Ach so, vorgeschlagen? Mir nicht. Warum denn mir nicht? Das ist auch wieder.
Na, weil du das Buch ja gelesen hast, du brauchst das.
Ach so. Meinst du? Behind the scenes, oder? Ich habe noch gerade festgestellt, dass in meiner hier Google News Feed Seite pausenlos jetzt gesagt wird, dass alle möglichen Institutionen vor dieser Serie warnen und die für gefährlich halten.
Ja,
und ich frage mich nur, warum, weshalb? Ich lese den Mist gar nicht erst.
Ja, weil jetzt, ich sag mal, aber, kann ich nachvollziehen.
Ja, erzähl mal,
kann ich auch nachvollziehen und ist natürlich auch, wenn du da den Zugang dazu hast und ja, Daniel, wenn dir nie so gegangen ist, dass du irgendwie mental gemobbt wurdest oder dass du irgendwie depressive Gedanken oder irgendwas und das wirkt halt so nach außen hin, als ob es geil ist, dich umzubringen und als ob geil ist, dass du noch andere dafür quasi zur Rechenschaft ziehst oder bestrafst, auch wenn das vielleicht wirklich dann die Gründe sind, aber es hinterlässt natürlich einen faden Beigeschmack. Aber wenn man, also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte da glücklicherweise in die Richtung nie irgendwelche Probleme und
außer bei uns
nie
im
mit
Podcast.
Solchen Gedanken offen. Außer bei euch.
Aber was mit die Selbstbewusstsein ist hat,
zum Glück. Nee, das auch nicht. Also ich war irgendwie so, keine Ahnung.
Unscheinbar
stand in der Klasse. Stumm der Ecke. Ja, genau. Und ja, wenn man das nie hatte, ist das natürlich auch relativ schwer, da
nachvollziehbar,
nochmal nachzuvollziehen. Ja. Aber, ja,
aber das ist mir aber auch so gegangen, jetzt wo ich jetzt die dritte, vierte Folge gesehen habe, das hat ja alles ein bisschen nicht verharmlost, aber irgendwie komisch dargestellt. Ne? Wenn du wirklich so ein 16-Jähriger das irgendwie sich anguckt und auch so abgeht drauf oder halt so ist, wie es dort beschrieben wird, dass dann vielleicht da auch mal ein falscher Schluss gezogen wird als eine Serie. Ne? Da muss ich durchaus recht geben.
Das ja, aber das ist nur so. Das ist eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil das ist doch, also da kannst du auch alle möglichen Bücher verbieten, die gerne, das ist wie mit den Computergewalt spielen. Nicht, dass ich jetzt sage, die Kinder sollen das machen und spielen, aber es ist natürlich auch immer das Umfeld, was daran irgendwie ein bisschen beteiligt ist. Und ich glaube, man kann nicht irgendwie alles verbieten, wo möglicherweise Potenzial dafür besteht, sich selbst zu verletzen,
nee,
andere
aber
zu verletzen oder irgendwie.
Vielleicht dann gerade, wenn man weiß, dass seine Kinder oder Schulkameraden oder Geschwister, die dafür vielleicht irgendwie anfällig sind oder na, die in irgendeiner Weise Probleme eventuell haben, auch wenn man es ja so, das sagt ja auch die Serie manchmal, das gar nicht mitbekommt, dass man da eben noch Zusatzliteratur oder irgendwie Gespräche sucht und nicht einfach nur die Serie schaut und einfach auf sich wirken lässt, sondern dass man da Hilfestellung bietet. Ja.
Na gut, dann
also lasst das ja nicht eure Kinder alleine schauen.
Ah, nee, jetzt sowieso nicht. Die gucken kein Fernsehen. Die, hier sowieso nicht, hier ist ja kein Empfang.
Ja, jetzt ja auch noch nicht, aber dann...
Nie, generell so ein Fernsehen, so ein Mist. So ein ordentliches Buch lesen.
Und dein Sohn und deine Tochter werden nie einen Partner haben, bis sie 40 sind.
Ich sag immer, lest ein Buch oder wollt ihr werden wie euer Onkel oder eure Tante in Spee, Annemarie? Das wollt ihr nicht. Und dann sagen die, hast du recht? Hast du recht? Lese ich lieber ein Buch.
Noch Bruder, von dem ich nichts weiß.
Nein, ich sage Tante in Spee so quasi potenziell. Also egal, aber ist doch alles Tante.
Ja, nee, ich verstehe schon. Ja, nee,
aber
ist ja egal.
Ich kann es nachvollziehen, wenn ihr das so erzählt, aber während während ich das Buch gelesen habe und während ich die Serie geschaut habe, habe ich nie dahin gedacht. Ich meine, dass es manchmal ein bisschen idiotisch rüberkommt.
Keine 16-jährige Teenie, die in Gefühlschaos steckt.
Obwohl Anne-Maria vorhin anfing, wenn du mental bist, dachte ich schon, check, bin ich. Aber mental
Nein. Aber ich sag mal, Pubertät ist ja sowieso, egal für welches Geschlecht, super aufregend. Dein Körper verändert sich, deine Gefühle, deine
Haare,
Hormone verändern sich.
Stellen.
Deine Freunde verändern sich, die dann vielleicht, wie es jetzt Hannah ging, irgendwie nicht mehr so nett sind zu dir und du kannst das überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Du hast den schulischen Druck, du hast den Druck von den Eltern, denen es vielleicht auch nicht gut geht. Genau wie wir es jetzt bei Hannah gesehen haben. Das sind ja alles Sachen, die können wir uns jetzt als Erwachsene relativ schwierig hineinversetzen. Mhm. Aber es gibt auch Leute in ihren 20ern, in ihren 30ern, die noch Probleme haben mit Beziehung, mit Job, mit Ausbildung, Studium.
Der geht zum Zahnarzt, um die Zahnarzthelferin ne, zu stalken. Das sind alles so Sachen, da muss man mal drüber nachdenken.
Deswegen hat die aufgehört, aber das
aber
sagen wir jetzt nicht
ihr
hier.
Ihr seid verheiratet, ihr habt eure Frauen, ihr habt eure Häuser, ihr habt eure Kinder, ihr habt einen tollen Job, euch geht's gut.
Aber
ja, das ist halt so.
Aber
also,
Anne-Marie, sind das nicht im Buch die Schlimmsten nachher, die so Alibi-Familie haben?
Eine Alibi-Familie.
Ja, ich vertraue da mal, dass bei euch alles in Ordnung ist.
Du bist ja auch bald im Club der Verheirateten. Von daher ist alles gut.
Ein Jahr habe ich noch.
Wir suchen dir jetzt einen netten DHL-Zusteller. Der immer die Pakete bringt.
Der von seinem Glück nichts weiß. Nee, aber Quatsch jetzt. So. Mal weiter zum Thema.
Ja gut, dann jetzt mal hier zum Thema. Ne?
Superstore, hast du jetzt schon gesagt oder was haben wir da irgendwie abbekommen?
Ne, habe ich doch gerade gesagt, das ist deine fünfte... Okay. Ach so, nicht Superstore. Ja, das gehörte nur für mich zum Nachdenken, dass Powerless quasi seinen Sendeplatz wieder abgibt und deshalb Superstore...
Ach so. Ich dachte, irgendwie Superstore wird auch verlängert oder so.
Irrelevant.
Na gut, dann kommen wir doch unmittelbar zur ersten Serie Prison Break und da brauche ich dann logischerweise auch ein wenig Nachhilfe. Ich habe es gesehen, es fängt ja auch so an, dass es so ein wenig, sagen wir mal so, in das Metier am Anfang ein bisschen einsteigt und dass dem Zuschauer, der da wahrscheinlich ganz unbeleckt rangeht, ein wenig leichter gemacht wird, aber trotzdem fiel es mir dann doch ein wenig schwerer, so die Begeisterung zu entfalten, weil da einfach 4 Staffeln vorher waren, aber wir haben es halt nochmal angepackt, weil, was hat man gesagt, 2009, 2010 die letzte Folge lief und quasi 7, 6, 8 Jahre später dann wieder aufgenommen worden ist. Eine Frage vorweg, wisst ihr, warum es aus der Versenkung geholt worden ist? Weil es wurde hier irgendwann mal abgesetzt oder beendet?
Weil die beiden Hauptdarsteller, Dominic Purcell und Wentworth Miller, das produzieren.
Ach so.
Die neue Staffel. Und das ist ja quasi den ihre Parade.
Die haben
sich ja schon bei The Flash wieder zusammengefunden gehabt, in einer ziemlich coolen gemeinsamen Rolle. Ich denke mal, da sind sie wieder drauf gekommen, dass sie vielleicht Bock haben, da das Prison Break wieder neu aufzulegen. Könnte ich mir denken, ist vermuten.
Na gut, Erik, du hast das Wort, dann stell uns doch mal ganz kurz vor, lohnt es sich eben nach dieser langen Zeit doch da wieder reinzuschauen oder ist es doch eher so, ja, man hätte es auch lassen können?
Bevor ich auf diese Frage antworte,
sage ich erstmal kurz, worum es überhaupt geht bei Prison
Dieser Podcast Brand. Heißt ja Fortsetzung folgt und jetzt besprechen wir tatsächlich mal eine Serie, wo nach langer Zeit mal wieder eine Fortsetzung folgt.
Wow, jetzt müsste Applaus eingespielt werden für diese grandiose Überleitung.
Genau, oder so eine trashige Karnevalsfanfare. Jedenfalls, also Prison Break, erste Staffel war ja damals ein richtiger Hammer. Also Wentworth Miller stürmt in eine Bank rein, mit Anzug bekleidet, sehr ordentlich gekleidet, droht irgendwie mit der Pistole auf den Kassierer, sagt er will Geld haben und schießt dann einmal in die Luft und sagt denen, die sollen die Polizei rufen und er ergibt sich dort. Alle sind total verwirrt, was geht da jetzt gerade ab? Ihm ging es aber nur darum, dass er in ein spezielles Gefängnis kommt und das hat er sich nämlich vorher ziemlich genau ausgerechnet, was er tun muss, nämlich einen bewaffneten Überfall auf eine Bank in einer bestimmten Art und Weise, damit er in einen bestimmten Zellenblock auch kommt von einem Gefängnis, was zufällig seine Firma gebaut hat. Das heißt, er hat Zugriff auf die Pläne und hat einen ganz perfiden Plan ausgeklügelt, wie er dort auch wieder ausbrechen kann. Und er will nicht nur alleine ausbrechen, sondern er will dort seinen Bruder befreien, der in der Todeszelle sitzt, wie er annimmt, unschuldig. Und wie das halt in den USA häufig ist, in Todeszellen sitzen halt leider viele auch Unschuldige. Manche, die haben halt nicht die Möglichkeit, das irgendwie darzulegen vor Gericht aus diversen Gründen. Und hier bei ihm ist es halt der Fall, dass da auch noch höhere Mächte im Spiel sind, dass er halt quasi das Bauernopfer sein soll und dass deswegen sowieso er mit Sicherheit auf dem elektrischen Stuhl landet. Dadurch hat die Serie eine unglaubliche Brisanz, weil natürlich die Zeit tickt. Er muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses Problem gelöst haben. Er kann das nicht allein, er braucht dazu Hilfe von anderen Häftlingen. Hier ist sehr viel Psychologie gefragt, weil das sind natürlich alles eigenständige Charaktere, die auch wirklich gut ausgearbeitet sind. Und er muss halt die irgendwie auf seine Seite bringen mit verschiedener Art und Weise, teilweise mit irgendwelchen Kuhhandeln, das eine für das andere eintauschen. Und so entwickelt sich halt die Geschichte, verdichtet sich immer mehr und über allem steht natürlich diese Deadline im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist auch schon das Beste an den bisherigen Folgen, die wir hatten, nämlich die erste Staffel. Die zweite Staffel, ich habe das Wichtigste noch vergessen, er hat sich die Eckpunkte von seinem Plan, hat er sich in Form von Tattoos auf seinen ganzen Körper gebracht. Also sein ganzer Körper ist voll mit Tattoos, natürlich nicht irgendwelche Pläne und 3D-CAD-Zeichnungen, sondern alles irgendwie, sag mal, verschlungen in irgendwelchen, wie nennt man das? Diese, ja, so ganz verschlungene Lianen und Ranken und irgendwelche Fantasy-Gebilde und sowas. Und er weiß aber, was das bedeutet und kann dann darauf zurückgreifen. Und das erschließt sich dann auch im Rahmen der ersten Staffel in den einzelnen Folgen, was so die einzelnen Teile heißen, die einzelnen Bilder, was die bedeuten. Und die treffen dann auch größtenteils ein. Und
darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen, was fragen? Weil das ist mir dann wieder aufgefallen, als jemand, der die Serie halt nicht sieht. Ganz am Ende sieht man ja auch wieder, ich sag mal, Nahaufnahmen von Tattoos an Händen einer bestimmten Person, ohne jetzt zu spoilern. Sind diese neue? Ja. Oder sind neue? Okay.
Also die Hände waren ursprünglich nicht mit Tattoos bedeckt. Also es ging halt nur bis zum Ärmel irgendwie. Und die Hände, dass da halt was drauf ist, ist halt neu. Und das ist halt der Cliffhanger auch von der ersten Folge, dass man, aber das müssen wir jetzt schon sagen.
Na gut, dann
also
sagen wir das, ja. Aber es fiel mir halt auf und da ich das halt den Bezug nicht kannte, wollte ich nur wissen, weil sie halt auch so lange vielleicht mit der Kamera drauf geblieben sind.
Genau, also fünfte Staffel, beziehungsweise wie es in der IMDb heißt, eigentlich irgendwie Resurrection oder so ähnlich. Prison Break Resurrection. Nee, wie heißt es?
Resurrection würde passen zumindest, aber so heiß weiß ich nicht.
Irgendwie haben sie es anders genannt gehabt, aber in der normalen Historie, Resurrection, genau. In der normalen Historie ist halt Staffel 5. Bekommen wir am Anfang ganz kurzen, schnell gefassten Rückblick zu sehen. Da ist größtenteils nur Staffel 1 zu sehen und aus Staffel 4 quasi am Ende. Ja, also man hat wirklich die...
Mit diesem T-Bag das, ne? Oder war das? Ja.
Nee, den Tod von Michael Scofield.
Achso, eigentlich den Tod, genau so.
Genau. Entschuldigung. Denn die zweite Staffel war auch noch gut. Also ich fand sie gut, aber die hat schon sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen. Ich fand sie trotzdem noch sehr gut, weil auch die Darsteller sehr gut waren, die auch noch dazukommen mit, weil dann entwickelt sich halt die Flucht aus diesem Gefängnis und wie man dann draußen sich weiter bewegt und greift seinen Plan auch noch ein bisschen weiter. Die dritte Staffel fand ich richtig scheiße und die vierte, ja, habe ich eigentlich nur geguckt, weil ich wusste, dass es die letzte sein sollte. Ach, die war okay und das Staffelfinale hat mir eigentlich ganz gut gefallen und das eigentlich geplante Serienfinale. Aber gut, jetzt zur fünften Staffel. Das beginnt eben damit, dass wir seinen Bruder, gespielt von Dominic Purcell, also Lincoln Burrows, wieder sehen und ihm wird in ein Bild zugespielt, wo irgendwie relativ verschwommen was aussieht wie sein Bruder, aber der ist ja gestorben, wie wir alle wissen. Und da kommt eben ein bisschen Fahrt auf. Also er versucht dann halt rauszufinden, trifft sich mit ein paar alten Bekannten und hier sehen wir natürlich alle auch wieder. Also der T-Bag, den du eben genannt hattest, der gespielt wird von Robert Knepper, der ist mittlerweile entlassen aus dem Gefängnis. Der hatte ja ziemlich lange einzusitzen gehabt. Und ihm präsentiert er halt auch, weil er erst denkt, dass er irgendwas damit zu tun hat, aber hat er offensichtlich nicht. Und er begibt sich auch noch zu Sarah Wayne Kellys, wie hieß sie in der Serie? Dr. Sarah Tancredi.
Auch Sarah, ja.
Ja, genau. Die mittlerweile, die ja auch irgendwie ganz woanders wohnt und die sich dann rausstellt, die werden irgendwie verfolgt dann doch und die wird auch angegriffen und müssen fliehen und wir wissen aber noch nicht, wer hinter denen her ist. Auf jeden Fall nehmen sie schon an, dass da irgendwie sind da doch welche hinter denen her und die treffen dann auch noch, also das ist so peu à peu, trifft man alle möglichen Leute wieder. Den Shukre, der wird gespielt von Omori Nolasco, den Zeno treffen sie zuerst wieder, gespielt von Rockman Dunbar, der ist mittlerweile irgendwie zum Islam konvertiert und arbeitet in so einer Moschee und der hilft ihm dann im Internet zu recherchieren, denn die Moschee hat im Hinterzimmer da jede Menge Internetmöglichkeiten und dann finden sie raus, dass irgendjemand alles von Michael Scofield gelöscht hat und durch jemand anders ersetzt hat, völlig andere Bilder im Internet zu finden und ja, alles ganz mysteriös und ja, sie begeben sich dann halt auf die Suche und wollen dann irgendwie, haben sie einen Tipp bekommen, dass der im Jemen sein soll, in einem Gefängnis und da wollen sie halt hinfahren und der C-Note bietet an, ihn zu begleiten, weil er auch ein bisschen Arabisch kann und weil er auch so von seinem Aussehen her dort ganz gut unter den Moslems durchgeht. Und dann treffen sie natürlich noch jemanden, den man kennt aus der Serie. Letzten Endes ist es mehr oder weniger wirklich so Fanservice, der dort geboten wird. Die Story selbst ist jetzt ein bisschen unterschiedlich zu den vorhergehenden, oder ich rede es mal eigentlich nur von den ersten zwei Staffeln, wo halt wirklich irgendwie klar war, dass es irgendwie einen übergeordneten Plan gibt, der abgearbeitet werden muss, was alles so ein bisschen wie so eine Art Heist-Movie oder Heist-Serie. Das heißt, alles arbeitet auf einen bestimmten Plan hin und muss irgendwie möglichst reibungslos und gut funktionieren und darf nichts schief gehen. Hier bei der 5. Staffel weiß ich gesagt, ehrlich gesagt, noch nicht genau, um was es jetzt eigentlich gehen soll, weil der Michael Scofield, der hinter Gittern sitzt, den man auch sieht, der hat ja irgendwie auf seinen Händen Tattoos, wie du schon gesagt hast, aber irgendwie sagt er zu seinen Besuchern, gibt es irgendwie keine Wiedersehensfreude, sondern er tut erstmal so, als kennt er die nicht. Aber wir erfahren dann, dass er hinter Gittern schon irgendwie an einem Ausbruchsplan dort arbeitet. Aber wer das nun genau ist und warum und wie das jetzt funktionieren soll und was da dahinter steckt, das erschließt sich mir jetzt noch nicht ganz so.
Und du siehst aber ja, glaube ich, auch, das haben sie ja eigentlich irgendwie ganz gut gemacht, als der Bruder da hier kommt und sagt, hier, ich bin's und ich will dich befreien oder so sinngemäß. Und der, hey, wer bist du eigentlich? Ich kenne dich nicht und läuft und so weg. Und er so ganz dramatisch an den Gitterstäben hinterher brüllt. Und trotzdem siehst du halt, weißt du, dass der halt bewusst eben sich da verweigert, ihm zu offenbaren. Und denkst so, komm, geschenkt. Ist alles nur ein Spiel.
Ja, also darf sich da nicht zu viele, also wer jetzt wirklich neu hier zu Prison Break irgendwie einsteigt, das sollte jetzt nicht gerade mit der 5. Staffel beginnen. Also
mir persönlich ging
es halt so. Man kann es natürlich, weil da kommt am Anfang ja dieses Recap. Aber letzten Endes, das richtig gute Prison Break ist halt so die erste Staffel, wie das so aufgebaut war. Und wenn einem das gefallen hat, dann guckt man auch noch die zweite und gibt sich sogar die dritte und wahrscheinlich auch die vierte und wird dann jetzt mit der 5. wahrscheinlich auch ganz happy sein, wie ich jetzt gerade auch. Also jetzt auf einem relativ ausgeglichenen Niveau, dass ich jetzt nicht sage, dass ich sage, hey, wow, ja, das ist jetzt der Riesenkracher. Ich meine, ich finde es nicht schlecht, es ist gut gemacht, es ist gut gedreht und Schauspieler sind cool und bin interessiert dran, wie es weitergeht. Ich gucke das auch durchaus weiter. Ich habe jetzt, glaube ich, schon die ersten 3 Folgen, die es jetzt gibt, habe ich gesehen. Aber ja, also ich weiß genau, für alle anderen, wer da jetzt hier neu reibt, für den ist das einfach nichts, weil da fehlt ganz einfach zu viel Vorwissen. Da muss man zu den Figuren schon eine gewisse Bindung haben. Hier ist halt so, hier kommt halt auf dem Flughafen irgendwie ein Schukre da über den Weg gelaufen und mit seiner fröhlich, naiven, trotteligen Art will er mitkommen und will zu seinem Freund und die sagen, nee, du kannst nicht, weil du sprichst ja noch nicht mal Arabisch und so, aber ich sehe wenigstens ein bisschen braun aus und so und das tue ich auch und so. Und dann schicken sie ihn wieder weg und so. Wenn man die Serie gesehen hat, dann weiß man die Person ganz anders irgendwie einzuschätzen. Da freut man sich einfach, dass der zu sehen war und diese kleinen Momente sind es halt schon, die von denen hier die 5. Staffel lebt, aber ja, bei alle anderen ist das einfach nichts, das weiß ich.
Die 5. wird ja nur 9 Folgen haben. Ist das nochmal so eine Finale? Oder wird das dann, weißt du, irgendwie gibt es noch mehr?
Keine Ahnung, was da geplant ist. Also sieht nur, weil ja auch bei den Produzenten steht ja halt Wentworth Miller und Dominic Purcell da. Also ich denke mal, wenn das läuft, dann machen die weiter. Dann legen die Kuh so lange, wie es geht. Aber ich glaube halt nicht, dass es so den ich kenne jetzt die Einschaltquoten nicht, aber ich glaube nicht, dass sie so den durchbrechenden Erfolg mit der Serie haben, weil das wären die ehemaligen Prison Break-Fans irgendwie werden das mal noch weiter gucken und andere, die neu dazukommen, werden es einschalten und werden es dann irgendwann wieder ausschalten, weil das nichts für die ist. Und ja, das ist halt die Frage, wie viele von den ehemaligen Fans sie gewinnen.
Wobei ich ja im Nachhinein, wenn du das so erzählst, eigentlich fast vermute, dass der Anknüpfungspunkt, so wie diese 5. Staffel aufgebaut ist, schon an das, ich sage es mal, Erfolgskonzept der ersten wahrscheinlich wieder so ein wenig versucht anzuknüpfen, oder? Also so von der Struktur her.
Ja, ich weiß nicht so recht. Also so eine richtige stringente Struktur, wie so in der ersten Staffel war, wo gesagt hat, okay, er hat einen Plan, was man ihm die ganze Zeit auch irgendwie angesehen hat. Das ist wie bei irgendwie Ocean's 11, ja, wo man weiß, die haben einen Plan, die wollen da rein in das Casino und jetzt willst du als Zuschauer wissen, okay, wie machen sie das jetzt? Wie haben sie sich das gedacht? Und war das halt in der ersten Staffel und in der zweiten war das Gefühl auch noch da. Haben sie dann zwar durch ein paar Drehbuchkniffe dann so ein bisschen hingebogen, dass es noch irgendwie geht. Ja. In der dritten war es gar nicht mehr. Das war einfach nur noch hinter Gittern der Männerknast. Und ja, jetzt momentan in der 5. kann ich diesen Plan noch nicht erkennen, dass irgendeiner so einen Plan hat.
Ja, also wie gesagt, mir geht es halt so, ich bin halt da, weder, aber ganz kurz, weil ich habe nicht viel zu sagen dazu. weder zur ersten Staffel, ich habe nicht mal die erste Staffel nie richtig gesehen, also immer mal so vereinzelt ist, als es damals noch Fernsehen gab bei mir, so ein wenig, aber habe da nie so den Bezug gehabt, vielleicht, weil man da wirklich so am Stück gucken muss, um das spannungstechnisch so aufzubauen. Und hier hier war es halt auch so, okay, du hast, wie du schon sagtest, am Anfang diesen naja, massiven Block, will ich nicht sagen, aber doch schon diese Einführung, was damals geschah, was mir die ganze Zeit so im Hinterkopf schwebte, war halt, war da nicht irgendwie einer tot am Ende der vierten Staffel oder irgendwann gestorben? Muss ja nicht mal vierte Staffel gewesen sein. Und dann ziehen sie da so ein Kaninchen aus dem Hut, wie ja, das neue Identität irgendwie gar nicht der gewesen, tralala, und jetzt steckt er irgendwie in dem nächsten Knast und am Ende gesagt, wieder, wie gesagt, diese Tattoos und wieder rein. Also du hast schon recht. Also für jemanden, der da vorher nie was gesehen hat und dem nichts abgewinnen konnte, ist dieses nur mäßig spannend, weil man halt viele Sachen auch einfach nicht so wahrnimmt und nicht so sieht oder nicht so erkennt. Das ist wie wenn du in einem Buch, wo es, keine Ahnung, 5 Bände gibt, fängst du mit dem letzten Band an. Ich meine, entweder reizt dich das der letzte Band dann auch so, dass du wieder vorne anfängst, aber ich glaube, da hier wirklich hinten anzufangen, sei da keinem empfohlen. Also aus der Sicht hat es mich nicht überzeugt und hat es mir nicht gefallen und deswegen ist es bei mir auch mehr oder weniger aus dem Grund dann durchgefallen. So, jetzt Annemarie, du warst da ein wenig involvierter in die Serie, oder?
Involvierter, ja. Also ich habe damals das eigentlich ganz gern, ich glaube, es ist immer Donnerstag auf RTL. Die erste Staffel war auch echt toll. Das war ja so diese Hero-Sache, glaube ich auch, als Staffel Heroes lief irgendwie so in dem Dunstkreis in den 1-2 Jahre. Und das war echt eine ganze Staffel, also keine Ahnung, ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal sehen würde, weiß nicht, ob ich es immer noch so empfinden würde, aber war echt unterhaltsam, die hat Spaß gemacht und war spannend. Alte Staffel, hatte Erik auch schon gesagt, die kam bei manchen weniger gut an, bei mir auch. Ich glaube, ich bin da relativ schnell ausgeschnitten und habe dann nur noch dieses Finale, eben die vierte Staffel, weil eben, ja, ich kannte die Figuren und wollte dann wissen, wie geht's aus, und ja, dann ist Michael da gestorben, fand ich irgendwie auch ein cooles Ende, dass sie eben so ein, damals habe ich noch gedacht, endgültigen Schlussstrich geben, dass sie eben eine der Hauptdarsteller unter die Erde bringen. Umso überraschter war ich, als ich, weiß nicht, wann die News kam, letztes Jahr vor 2 Jahren, dass sie eine neue Staffel werden machen. Und das fand ich halt schon irgendwie so, jetzt diese erste Folge eben, wie die auch gestartet ist. Also erstmal so quasi so ein bisschen Flashback, was bisher geschah, und da halt die erste Staffel vor allem zusammenfassen. Und dann dieses Voice-Over von Michael da, wie man vor dem Haus von Sarah und da dieser Ablos und dann Freedom has a price, the dead talk, if you listen to them. Also das fand ich schon so wieder so theatralisch und so, ja, komm, jetzt sag doch einfach, wo lebst du, wie hast du dich aus dem Sarg oder ja, wie hast du deinen Tod vorgetäuscht? Das fand ich schon so wieder ein bisschen over the top, aber ich finde es halt zumindest auf meiner Erinnerung Prison Break gegenüber genau passend. Also genauso habe ich es in Erinnerung, sehr viel Action, vielleicht ein paar Logiklöcher, sehr viel over the top. Also wir sehen dann auch im Piloten, das geht auch alles super schnell. Also hat ja Erik gerade auch alles schon zusammengefasst. Der T-Bag kommt aus dem Gefängnis frei ganz schnell und hat dann auch noch diese Hand-OP, aber er kann dann die Hand auch super schnell wieder bewegen. Ach
ja,
und
genau. Der kriegt ja hier halt so eine,
alles ja sehr, sehr viel und da auch sehr mysteriös, weil er da wohl einen sehr spendablen Gönner hat, der natürlich ob so lange irgendwas von ihm verlangen wird. Und dann diese Geschichte, dass Priesterbruder, nicht Michael?
Michael
ist der Bruder.
Und Lincoln Burrows.
Lincoln, ja genau. Wie er dann erstmal auf den Trichter kommt, okay, da könnte wirklich was sein. Wir sehen, dass er immer noch so ein bisschen der Kleinkerl ist. Also er hat es nicht wirklich geschafft, sein Leben in gelenkte Bahnen zu lenken. Naja, wisst ihr schon. Und dann ist er ganz schnell da bei Sarah, und dann, ja, er wird hofft, und dann gräbt er da dieses Grab aus und redet halt mit sich selber. Das ist halt so, da sagt mir immer ein Film, okay, die können nicht wirklich darstellen, was da gerade passiert, was im Kopf ist, der Figur passiert. Nein, er muss eben, während er das Grab ausgräbt, halt mit sich selber reden und sagen, ach Michael, was hast du denn getan? Und Michael, wenn du jetzt wirklich in diesem Sarg nicht mehr drin bist, dann hahaha. Also es war halt alles sehr viel, und dann schaffen ist wirklich noch in der ersten Folge, dass er da im Jemen landet und seinem vermeintlichen Bruder auch gegenübersteht. Und das nicht mal alles in, ich glaube, 43, 45 Minuten. Also ist nicht mal eine Dramaserie von heute, die ja locker mal 60, 70 Minuten auch haben können, wie dieses Mädchen, was wir vor einigen Wochen hatten. Nein, das haben die alles in 45 Minuten gemacht. Also das ist echt alles bam, bam, bam. Und ja, ist halt typisch Prison Break. Sehr viel Action. Ich habe jetzt auch die 2 Folgen noch gesehen. Da ist es ein bisschen ruhiger, zumindest passieren nicht so, so viele Sachen wie in Piloten, wie in der ersten Folge, aber ja, mir ist es zu sehr Prison Break, zu wenig ja, nachgedacht. Wer damals Prison Break mag und da, ich sag jetzt mal, einfache Unterhaltung will, jetzt nicht wie, kann ja mal schon mal vorgreifen, The Sun, was wir nachher noch besprechen werden. Da braucht man vielleicht dann eher mal eine ruhigere Minute. Das braucht man bei Prison Break nicht. Also das kann gut laufen.
Kann man nebenbei kochen und die Küche machen.
Okay, ja, genau. Und Socken zusammenlegen. Ja, war jetzt aber nicht. Also ich werde nicht weiter gucken, obwohl es nur 9 Folgen sind. Aber ja, ich brauche nicht.
Ich guck's weiter.
Ja, bei deiner Bewertung musst du das weiter gucken. Ja. Das bleibt dir ganz anders übrig. Und denk dran, nicht sammeln. Ne? Ja, sollst du gucken, wenn es heiß ist.
Kein Problem damit.
Aber du hast gerade mal nachgeguckt, bei Netflix läuft aber das komplett, ne? Die ersten 4 Staffeln.
Ja, die ersten 4 Staffeln sind komplett verfügbar und ich würde jedem, der die Serie noch nicht kennt, auf jeden Fall empfehlen, mal in die Staffel 1, Folge 1 reinzuschauen und dass ihr zumindest mal wisst, um was es da so geht, weil da wird das erklärt, was ich vorhin kurz beschrieben habe und mehr auch nicht und dann seht ihr mal so die Grundprämisse. Und wenn ich jetzt so bei Netflix, hier sieht man ja von diesen einzelnen Bildern, von den einzelnen Folgen so Bilder, ach, da sieht man wieder die ganzen Charaktere, die da auch mit dabei waren. Da waren wirklich so gute, auch so die Nebencharaktere waren alle so gut. Wirklich, wirklich gut.
Aber das natürlich, da haben sie ja echt alle aufgefahren, oder zumindest alle, die ich irgendwie in Erinnerung hatte. Also dieser Kellerman ist ja dann auch wieder mit dabei. T-Bag, C-Note, also hätte ich ja nicht gedacht, dass sie da
selbst welche, die irgendwie in Vergangenheit irgendwie in Ungnade gefallen sind, irgendwie jetzt sind sie doch wieder lieb. Also ja, ja, kommen sie rein hier. Ich bin jetzt beim FBI. Jetzt sind wir nicht mehr böse, ne? Ich bin ja hier. Also wer weiß, was da die Vorgeschichte war, ne? Also dass er versucht hat, sie umzubringen und sowas. Also ich kann ja alles vergessen. Ne? Man kommt in der 5. Staffel vergessen. Wieder und macht ein bisschen Fanservice, weißt du? Das ist alles gut.
Na gut, ihr seht schon, also man muss da...
ganz kurz nur, die Sarah hat ja, die sieht ja den Sohn groß, den sie mit Michael hatte und sie hat jetzt auch einen neuen Ehemann und sie wird ja auch, hat sie ja auch in der ersten Folge, diese komischen Menschen, die Lincoln dann überwachen und verfolgen, trinkt ja auch niemand in ihr Haus ein und sie hat ja einen Ehemann und da dachte ich ja auch noch so, naja gut, der wird jetzt vielleicht Kanonenfutter und wird den Weg zu flach, aber dem wird nur ins Bein geschossen und der überlebt jetzt eben. Und ja, ich glaube, das ist jetzt wieder ein klassischer Fall. Ja, na, da denke ich jetzt, dass der dann halt mit diesem Bösen irgendwie unter einem Deck steckt. Und da wird natürlich jetzt Sarah das Herz brechen, dass sie wahrscheinlich jahrelang mit einem Verbrecher zusammengelebt hat. Und so ist der Weg dann wieder frei, dass sie wieder mit Michael zusammenkommen kann.
Ach so, das denkst du, ja.
Meine Theorie, ja.
Fand das nicht extrem unrealistisch, dass da diese Profikillerin da ausgerechnet den nur so verwundet.
Ja, geht einfach zur Haustür mit der Waffe in der Hand.
Sie hat einen Schalldämpfer, also hätte keiner gemerkt, wenn sie da noch so einen Fangschuss in den Kopf gesetzt hätte oder so. Was ja eigentlich so ein Profikiller in dem Moment macht, aber nein, läuft doch dran vorbei, guck mal kurz so, ah ja, alles klar.
Gut, dann soll es das gewesen sein. Unsere Eindrücke zu dem neuesten, ist ja nicht mal ein Spin-off, also wie gesagt, Fortsetzung, Neustart, Reboot, wie auch immer man das nennen will.
Auch länger als ich dachte. Ich dachte, man kann gar nicht so viel zur 5. Staffel und so erzählen, ja, weil...
Na gut, mach dir diesen Rückgriff nochmal. Wir
müssen mal alle abholen mit der 1. Staffel.
Aber so viel wäre es halt spannend zu sehen.
Das konnte ja keiner ahnen, dass hier solche Defizite sind.
Diese Begeisterung nochmal entfaltet werden kann. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Newsblock und da hat Annemarie etwas, das mich etwas verwundert. Es wird eine neue Staffel Weißensee geben und das ist mir noch gar nicht untergekommen.
Ja, das wussten wir doch aber.
Ja, waren wir das irgendwie? Ich dachte, war das nicht schon irgendwie durch? Irgendwie habe ich da irgendwas verpasst. Ja, stimmt.
Na, ich glaube, es ist jetzt schon ein ganzes Stück her, dass die 3. Staffel lief. Ich glaube, war das nicht sogar 2015?
Ja, ja, irgendwie gefühlt ja. Und ich dachte irgendwie, dass dazwischen war dann schon der Abschluss.
Aber. Einheit? Ja. Nee, also das war eigentlich schon bekannt, dass es dann auch 1990 spielen wird. Und ja, genau, also die Dreharbeiten für die 4. Staffel Weißensee haben begonnen und dann vor dem Ausstrahlungstermin gibt es noch keine News. Aber ich wollte euch und anscheinend auch Daniel auf den Laufenden halten.
Ja, das hat mich irgendwie doch kalt erwischt dann in der Beziehung.
Habt ihr da was mit in Berlin, in den Dreharbeiten?
Nee, ich habe gelesen hier, dass außerhalb Berlins auch gedreht wurde, also Brandenburg.
Berlin-Weißensee, oder?
Ja, das ist ja bei mir gleich um die Ecke. Also,
ja, deswegen.
Also sehr bald deswegen. Ja, aber nee, habe ich nicht mitbekommen.
Na gut, dann war es das ja, auch ja. Kurz okay, und schmerzlos. Ja, ja, yeah. Und wir kommen direkt zur nächsten Serie, Imaginary Mary, die ich komplett nicht auf dem Radar gehabt hätte. Aber da muss ich zu meiner Schande gestehen, hätte ich sie auf dem Radar gehabt, dann hätte ich sie sicherlich auch für diesen Podcast empfohlen. Und wir hatten es ja am Eingangs schon ganz kurz erwähnt, es liegt alleine an Jenna Elfman, die ich eigentlich sehr, sehr sympathisch finde. Und deswegen war ich dann positiv überrascht, diese Serie doch besprechen zu dürfen. Ob es dann tatsächlich ein Vergnügen war, ob ich freut bin und mich vielleicht auf eine zweite Staffel freue, werde ich euch dann gleich sagen, nachdem Anne-Marie ein wenig versucht hat, das Szenario zusammenzufassen.
Hey, okay, dann
das ja. Ist immer ein guter Einstieg. Ach, herrje. Da merkt man schon, wie weitgreifend.
Ich dachte, Comedy machst du.
Mache ich grundsätzlich, aber heute habe ich irgendwie, nein, heute lasse ich euch mal da in Vorrang.
Weiß man gleich, jetzt kommt eine gute Wertung.
Lässt du uns mal für dich arbeiten.
Und sie muss so gut sein, dass selbst ich mich da nicht rantraue.
Ja, also die Punktewertung ist ja wirklich durchwachsen hier. Imaginary Mary ist die neue Comedy-Serie von ABC. Und die probieren sich jetzt mal an was anderem. Also sowas habe ich zumindest in den letzten Jahren nicht gesehen. Es gab mal noch diese Serie mit Elijah Wood. Da kann jetzt vielleicht mal jemand nebenher recherchieren.
Ja, machen wir natürlich.
Mit diesem bekifften, was war denn das, ein Hund oder so?
Das war ein Hund.
Wilfried hieß die Serie.
Wilfried, genau. Ja, genau, Wilfried, genau. Das war auch ein Quatsch. Genau, aber hier Jenna Elfman.
Naja, lief immerhin 3 Jahre lang.
Ich sehe gerade so ein Bild von Wilfried. So ein Mann in einem Hundekostüm mit der schwarz angemalten Nase.
Ja, so war das doch auch, oder?
Naja, nee, das ist das. Aber das sieht halt so angezogen mäßig aus. Also nicht tatsächlich Hund. Hast du es jetzt auch gesehen, oder was? An dieser Stelle alle mal kurz Pause machen, Podcast machen.
Aber so
und
lustig,
dann
wie ihr das gerade entdeckt, ja.
Na, hat einer von uns weitergeguckt? Nee, ne?
Ich konnte mich mit dem Humor nicht so identifizieren. Aber Spoiler Alert, bei Imaginary Mary konnte ich mich mit dem Humor auch nicht identifizieren. Jenna Elfman ist unsere Hauptdarstellerin, die Alice. Wir lernen sie kennen als kleines Mädchen, das sich so ein bisschen in eine Fantasiewelt stürzt, als ihre Eltern immer streiten, sich schließlich auch scheiden lassen. Und sie malt sehr viel und fängt auch an, eine kleine Plüschfigur zu zeichnen, eine Mary, und bildet sich dann eben wirklich ein, dass dieses 1 Meter große Kuscheltier mit ihr redet, tatsächlich ihr zur Seite steht, ihr Tipp gibt, auch wenn sie dann in der Schule ist, in der Pubertät, ist ja alles nicht so einfach, wie gerade schon bei 30 Reasons Why nochmal kurz angesprochen. Und das ist eben so ihre beste Freundin, die ja eine Stütze ist, was ja auch ganz toll ist, was ja die Kinder auch haben, so einen imaginären Freund. Und dann irgendwann wird Alice aber älter, sie ist dann eine Teenagerin, hat ihren ersten Freund und auch den ersten Sex, und da realisiert sie unterbewusst, aber auch Mary quasi, verdammt, Alice braucht mich nicht mehr, und diese Figur, dieses Plüschding verschwindet. Und dann kleiner, großer Zeitsprung, wir lernen jetzt die erwachsene Alice kennen, relativ unabhängig, sehr erfolgreich in einem PR-Job, oder sie hat sogar ihre eigene Agentur. Alles ist cool in ihrem Leben, sie ist sehr selbstständig, und dann lernt ihr aber Ben kennen, einen geschiedenen Vater von 3 Kindern, der eigentlich, das will er eigentlich, stellt er sich dafür einen Job vor, das habe ich nicht so richtig verstanden. Oder will er sich für irgendwas engagieren?
Ja, der arbeitet mit ihr zusammen und fragt sie dann irgendwie, ob sie beim Dating-Profil, er sitzt im Büro.
Aber vorher doch, das ist doch nur aus Versehen.
Ja, ja. Aber er sitzt im Büro und soll irgendwas vorstellen oder soll mit ihr arbeiten, aber jetzt genau.
Durch einen dummen Zufall, lachen sie miteinander, shakern so ein bisschen. Es kommt eben raus, dass er ja geschieden ist, aber ob er nach einer neuen Frau ist, und dann wieder ein Zeitvorsprung. Ich glaube, jetzt sind 3 Monate. Die beiden liegen verliebt und verträumt im Bett. Denen geht's gut, alles ist schön, bis plötzlich das leidige Thema Kinder auftaucht. aufkommt, aber nicht, dass er mit ihr ein Kind will oder sie mit ihm, sondern er hat ja bereits 3 und die kommen überraschend zu Besuch oder kommen zu ihm nach Hause, denn er hat wohl geteiltes Sorgerecht mit seiner Frau, das ist nicht so ganz klar. Und es wird wohl dann mal Zeit in der Beziehung der beiden, dass sie auch die Kinder kennenlernt und da wird es schwierig. Der Älteste ist ein Teenager, dann haben wir so die mittlerste Tochter, die so, ich weiß nicht, 13 ist und noch ein relativ kleines Kind, wie alt ist sie?
Also diese ganz 5, klassische 6. Serienkonstellation, weißt du, Nesthäkchen, ja, pubertärer, genau. Schon ein bisschen älterer und ich meine, diese ganze Szene, ich weiß, ich unterbreche dich, Ann-Marie, du kannst mich anschließend wieder schelten dafür, aber was war okay. Dieses ganz klassische, weißt du, normalerweise kommt entweder die Geliebte nach Hause, also die Ehefrau oder die Kinder und ertappen ihn und der Mann springt aus dem Fenster. Hier ist die Rolle umgedreht, also es ist ja so eine Powerfrau, unsere Jenna, wie heißt sie in der Serie eigentlich noch? Mary, logischerweise. Und
Alice, nee, Mary ist die.
Achso, das war der imaginäre Fall. Egal, jedenfalls. Und dann ist natürlich sie als Powerfrau, möchte nichts mit den Kindern zu tun haben, er möchte sie noch nicht vorstellen, weil sie noch nicht so weit ist oder sie fühlt sich noch nicht so weit und dann springt sie aus dem Fenster und macht so eine Rolle über das Vordach und landet im Gras und jubelt nochmal kurz und dann rennt sie weg. Das war so der erste, ne, Fremdschämen-Moment ist es ja nicht, aber der erste, wo ich mich selbst innerhalb einer Sitcom an den Kopf greife und sage, irgendwie passt da etwas nicht. Sie ist zwar
also vorhersehbar, ja, halt. Also.
Nee. Leider.
Du dir das schon sagst, ne?
Aber Alex, du hast ja mehr als 0 Punkte gegeben, so viel als Spoiler mal.
Ich habe letztens schon 0 Punkte gegeben, also bei was war das denn?
Bei meiner, war das nicht meiner mit diesem Superior Donuts? Nee, ne?
Nee.
Egal, anyway. Du guckst nach und einmal erzähl weiter.
Ach Gott, ich bin schon wieder raus. Ja, auf jeden Fall kommt dann eben diese Krux so, dass ich liebe oder ich bin verliebt in diesen Mann. Aber er hat eben diese 3 Kinder. Kann man nichts machen. Er fände es eigentlich gut, wenn sie die Kinder kennenlernt, will ihr aber auch Zeit geben. Und sie, ja, das ist halt auch kein richtiges Drama. Also das ist einfach schon 1000-mal gesehene Beziehungs-Comedy-Probleme. Und was ja irgendwie charmant ist, die Idee, okay, die erwachsene Frau, die so tough und cool ist, aber innerlich ist sie es eben nicht und deshalb kommt ihr oder ihre imaginäre Freundin aus der Kindheit wieder, was ja jetzt vielleicht auch gar nicht, also ja, die Idee vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber es ist halt alles viel zu überspitzt. Also die machen Drama, wo gar kein Drama ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es länger als 5 Episoden, also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sich die Macher irgendwelchen Quatsch überlegen, der dann mehr als 5 oder mehr als 10 Episoden zu auszureizen ist, aber eigentlich ist es jede Folge das gleiche. Ich habe jetzt 2 Folgen gesehen, weil Erik unser Dokument geschrieben hat, in der 2. Folge wird.
Ich habe auch nur wegen Erik 2 Folgen gesehen.
Aber ihr müsst doch zugeben, dass die 2. Folge, also während die 1. war ja so Fremdschämen und total quatschig und überzogen, war die 2. eher ganz normal und lustig, fand ich.
Ja, die war besser, aber stell dir vor, also, du hast so zwei gleich große Haufen Kinder. Und legst auf den einen noch ein Blatt Papier. So viel besser war die ungefähr.
Wo sie dann auf die Kinder aufpassen muss und so.
Ja, aber das war halt auch alles so übertrieben und wie der, also ja, die Serie hat sich halt entschieden, das wirklich nur eine Comedy, ohne irgendwie tiefer zu gehen, denn sonst könnte man ja auch, also kann ja kurz was zur Handlung von der 2. Folge sagen, unter anderem soll der Sohn, der eben 16 oder 17 ist, endlich seinen Führerschein machen, um eben auch den Vater so ein bisschen zu entlassen, weil das jüngere Kind irgendwie zum Ballettunterricht oder Tanzunterricht und das wie dann eben jemand abbilden kann, wo ich mir denke, ja, okay, wir haben schon 1000 Serien gesehen, wo alleinerziehende Mütter gefühlt 10 Kinder unter einen Hut kriegen müssen und den Job und den Haushalt. Aber hier unser Typ kriegt sich mal seine 3 Kinder ordentlich abzuholen. Aber egal. Ja, und nötigt eben den Sohn dazu, Auto zu fahren oder eben endlich seinen Führerschein zu machen. Und er sagt eben, ja, ich will das nicht. Und anstatt da irgendwie mal dahinter zu gehen, ja, warum willst du das nicht? Was ist da los? Komm, lass mal reden.
Ach doch. Er sagt, ja, in 4 Jahren können wir eh alle von autonomen Fahrzeugen gefahren werden. Und
ja, aber er hat ja Schiss, weil er es anscheinend nicht kann. Aber anstatt sich mal mit ihm ins Auto zu setzen und sagen, komm, probier's doch mal. Du wirst sehen, es ist gar nicht so schwer, wie
der am Ende ist. Nicht so einfach, wenn so ein Kind irgendwas nicht will. Das fängt an beim will keine Strumpfhose anziehen und geht dann bis ich will nicht Auto fahren.
Also ja, aber der ist 16.
Die Eltern des Podcasts, die lachen hier schon, weil die genau wissen, was gemeint ist. Deswegen gibt es auch diesen Witz, nach dem Motto, seitdem ich eigene Kinder habe, weiß ich, dass das Geschreien in anderen Wohnungen, dass da gerade kein Kind umgebracht wird. Also,
ja, aber siehst du, der ist ein Teenager und dann haben wir eine neue Staffel von 30 Reasons, 13 Reasons Why. Ja, nein, aber das war halt so alles vorhersehbar. Ja, aber das ist es dann egal. Nee, ist ja jetzt auch, also ich
ist egal, wenn das amüsant. Schon
ja, also ich fand es halt überhaupt nicht amüsant.
Darf ich mal ganz kurz, ich muss dich wieder unterbrechen. Ganz kurz, Annemarie. Bei der Stelle, was ich da eigentlich blöd fand, nicht mal unbedingt die Konstruktion, dass die, ich sag mal, die potenzielle Stiefmutter dem das Autofahren beibringt. Alles machbar. Motivation ist immer eine Sache, kriegt man hin. Aber dass die das quasi an dem gleichen Tag, der hat gefühlt vorher noch nie Auto geübt und ist noch nie vorher gefahren, die setzt sich einmal ins Auto mit dem rein, erzählt dem so ein bisschen Pep-Talk, aber das kam so rüber für mich. Und zwei Stunden später hat er einen Führerschein.
Nee, hat der Vater vorher nicht gesagt, dir fehlt nur noch der Roadschein oder
wie auch immer. Stunden ja, genommen, genau, aber also. Ihm fehlt noch die Prüfung.
Okay, dann habe ich das
genau,
schon
wieder
verdrängt.
Genau, also die Praxis, Theorie hat er wohl schon, oh, keine Ahnung, wieder
der irgendwie Prüfungsangst hat dann. Also,
ja.
Okay, dann habe ich
ja, nichts gesagt. Ja, also wie auch immer. Jedenfalls, ich fand es jetzt nicht sonderlich lustig. Es gab dann auch noch zwei Szenen, die halt echt, wo ich denke, ey komm, 2017 wirklich. Da war relativ am Anfang, als eben Alice noch Teenagerin ist und irgendwie darum geht, dass diese imaginäre Mary dann sagt, ja, wir können alles schaffen. Wir sind beide eine tolle Frau. Also auch so ein bisschen Pep-Talk zu ihrer Teenager-Mutter da sagt und dann, und es ist egal, ob du mit einem Jungen hier nach Hause kommst oder mit einem Mädchen, und sie hat halt in der Zeit so Topfschnitt, so Ohrlänge, also sieht halt so typisch Teenager-mäßig aus, und diese Figur sagt dann halt so, es ist egal, ob du einen Jungen oder ein Mädchen mit nach Hause bringst, wo ich sage, wow, ja, cool, und dann schiebt sie halt noch den Kommentar nach, wobei bei deiner aktuellen Frisur wäre ich mir ja nicht so sicher, was du am Ende mit nach Hause bringst, dann wieder sowas. Und dann auch in der Jetztzeit halt, als dieser Teenager-Junge, ich weiß gar nicht, aus irgendeinem Grund sein T-Shirt aussehen muss, ach genau, weil er den Teppich sauber macht, und zieht halt den Blazer von Alice an, und da kommt halt auch so ein homophober Spruch. Da denke ich mir auch, ey, komm Leute, so Quatsch müsst ihr doch nicht machen. Könnt ihr nicht auf andere Dinge aufbauen und Witze machen? Und ja, das noch on top.
Aber fandest du das homophob? Also einfach zu sagen, dass das zu weiblich aussieht oder dass das nicht für dich ist? Das fand ich jetzt gar nicht so, also als Kritikpunkt, oder?
Ja, doch.
Ja?
Doch.
Okay.
Ja, also unterm Strich, vielleicht Jenna Elfman, wer Jenna Elfman mag, kann da mal reingucken, aber ich finde halt auch diese Figur, dieses Plüschteil.
Das hat mich die ganze Zeit so an Monster Inc. erinnert, weißt du, also diese Art von Figur, und es war halt irgendwie, dadurch wird es zwangsläufig, also durch diese Kunstfigur ihres imaginären Freundin auch eher so Richtung Kinderserie, weil das ist so ein knuffeliges, fluschiges Wesen.
Ja, genau.
Doch, für mich schon.
Das ist doch, das ist doch von Kommentaren her geht es schon fast in die Richtung wie Ted. Also wenn es noch ein bisschen krasser drauf wäre, wäre es schon fast wie Ted.
Ja, aber trotzdem, rein optisch gesehen ist es für mich eher...
Optisch ist Ted auch nicht, also...
Ja, ich kann doch nur sagen, was ich dabei empfinde. Ich meine, Entschuldigung, dass du anderer Meinung bist, dann sag ich du doch mal.
Ich gucke sonst Serien nicht ohne Ton, also...
Nee, aber es war halt, es ist ja trotzdem so ein Widerspruch zwischen knuddelig süß und gut, die hatte so ein bisschen Haare auf den Zähnen, und aber auch nicht wirklich Haare auf den Zähnen. Also ich fand das gar nicht so aggressiv oder zu, wie soll man sagen, so ein bisschen, naja, brachial, das ist halt auch blöd. Und das wäre so, seltsam. Aber Erik, war es für dich was nach der zweiten Folge? Guckst du weiter oder hat sich da abgeholt oder war sie nur besser und dann, naja, mehr auch nicht als besser?
Naja, die zweite war schon besser. Also wenn ich werde mal noch ein bisschen weiter gucken. Ich glaube, es wird nicht allzu viele Folgen geben. Ich glaube, da haben sie irgendwie ein paar die Reißleine schon fast gezogen oder so, ne? Aber ja, es tut jetzt nicht weh. Also, weil vorhin der Kritikpunkt kam, ja, das ist ja nur Comedy, das hat ja keine tiefergehende Story. Ja, manchmal reicht das ja auch, also keep it simple. Und der Regisseur, der das Ganze gemacht hat, der hat halt auch solche Sachen gedreht wie Real Steel, der hat auch Stranger Things etliche Folgen gedreht und so. Der weiß schon, was er tut, und der hat auch eine sehr lustige Komödie gedreht mit Owen Wilson und Vince Vaughn, Prakti.com, fand ich auch sehr witzig. Also, vielleicht mag ich so den Humor. Vielleicht mag ich auch einfach animierte Figuren in einer realen Welt. Ich mag ja auch den Film Space Jam. Keine Ahnung. Also mir hat es auf jeden Fall ganz gut gefallen. Und nachdem die erste Folge wirklich sehr klamaukig war und irgendwie fremdschämen, fand ich, hat sich in der zweiten schon wesentlich gefangen und fand ich echt nett.
Okay. Alex, bei dir?
Muss man wohl akzeptieren dann, ne? So, wenn man ehrlich wird, dann... Nee, ich habe schon abgeschaltet geistig, wo dann dieses Vieh dann neben dieser guten Frau dann hergelaufen ist. Das fand ich mega bescheuert. Weiß nicht, also auf welchen Drogen die Jungs gewesen sind, dass sie dieses Vieh da so erstellt haben, wie sie es erstellt haben. Also ganz komisch, keine Ahnung. Hätte man doch irgendwie auch, keine Ahnung, ein kleines Menschen machen können oder ein Hund oder irgendwas, wo man jetzt so ein Plüschding da hingesetzt hat oder Daffy Duck oder sowas wird da auferleben können, so wie der Eric schon gesagt hat, gab ja auch mal schöne Animationsfilme mit so Viechern, aber das war also ganz mega bescheuert. Ich habe mir so doof gefühlt, das zu gucken. Also wenn ich nicht jetzt das hier als Job machen müsste, würde ich da glaube ich echt...
Gar nicht so viel Geld hier bekommen würdest.
Ja, richtig, da würde ich glaube ich echt aufhören, so einen Rotz zu gucken. Ich fand das so doof und bescheuert, dieses Vieh dann und diese Frau, diese Elfman. Die fand ich auch total, wie ihr schon gesagt habt, überzogen und so übertrieben alles in ihrem Handeln und dann die tolle Powerfrau und dann wird er an ihr Limit und kommt nicht weiter mit den Kindern und sowas. Oh, mega nervig. Und also keine Nullpunkte, aber ganz, ganz weit unten angesiedelt bei mir, weil ja, hat mir einfach nur wehgetan, so ein bisschen im Kopf, dass man sowas gemacht hat und gucken soll.
Gucken nee, sollen muss.
Also ganz ehrlich, ja, ist jetzt nicht mein Ding.
Na gut, dann machen wir quasi den Deckel drauf. Imaginary Mary, leider nichts für uns, nicht mal eine für uns, Anne-Marie, überzeugende Schauspielerin. Naja, aber da guckt er auch nicht wirklich weiter, oder? Guckst du weiter?
Hat er gesagt, guck
weiter. Ja, habe ich das?
Wie ich bereits gesagt
habe. Ja, ich habe im Sinne von weiter geguckt, aber nicht weiter gucken. Oh. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Da habe ich dich einfach nicht für voll genommen. Ich dachte, ziehst mich wieder auf, wie sonst auch immer.
Gleich mal mit meinem imaginären Bären sprechen hier.
Du hast einen Bären, ja. Also, das können ja unsere Totemtier alle jetzt
nennen. Das wollte ich auch noch gefragt haben, Annemarie, was war denn, du hast uns so schnell gesagt, jeder Jugendliche hat einen imaginären Freund gehabt.
Nein.
Können wir mal kurz durch die Runde fragen? Also ich habe keinen gehabt, weiß nicht.
Klar, Elmo, beiden. Hallo, bitte.
Da saß ja real in meinem Bett.
Achso.
Sonst, Erik, du, gut, du hast Zahnarzthelferin immer bei dir neben nachts, aber Annemarie, bei dir, was war es bei dir? Der Elmar.
Nee, ich hatte auch nur Bänder mit meinen Kuscheltieren geschmissen, aber so.
Was war es denn für mich? Ich hatte ja einen schönen Hasen.
Ich hatte auch einen Hasen, also den habe ich, ich hatte einen Hasen.
Ich habe immer noch einen Hasen.
Ich habe einen Hasen, der sitzt, nein, ich hatte einen.
Ich wusste jetzt nicht, ob ich ehrlich sein darf.
Ja. Du darfst ehrlich sein. Du darfst.
Mit 30 ist es alles wieder süß. Das ist kein Problem.
Ich habe immer noch den Hasen, den ich zur Geburt von meinem Opa bekommen habe.
Oh, das ist natürlich. Rudi
Rambler.
Aus Talgisch, das ist vollkommen okay. Bei uns liegt immer entweder wahlweise momentan ein Panda oder ein Hund mit im Bett. Und dabei der Hund kein richtiger Hund ist, sondern man zufällig nachts draufkommt, der fängt an zu bellen und macht auf einen anderen Blödsinn.
Einer von euren zwei Hunden oder was?
Nein, ich sage ja kein richtiger Hund, nein.
Okay.
Also damit angeschleppt wird.
Bei mir war es übrigens ein Elefant, Jumbo hieß der. Jetzt gleich mal der Aufruf an die Hörer, schreibt doch mal in die Kommentaren, was ihr so für Kuscheltiere hattet.
Und wie heißt euer Kuscheltier?
Oder habt.
Ja. Neben euch lebt.
Habt oder ich habe meinen Jumbo noch, genau. Den kriegen auch immer die Kinder, wenn sie mal irgendwie krank sind oder
böse sind.
Dann wollen die den haben. Der hilft dann auch.
Ich könnte nicht wieder anfangen. Da gab es letztens einen Podcast von NPR mit zum Thema Kuscheldecken und wie gut das ist. Ich lasse es einfach. Ich
fange damit. Das ist noch in Ordnung.
Okay. Gott, oh Gott.
So, Annemarie, du hast noch ein paar sonstige News. Bates Motel und wieder eine Abkürzung, der ich momentan nichts anfangen kann. WGA.
Ja.
WGA.
Bates Motel ging jetzt gerade am 24.05. zu Ende. Es hat mich sehr, sehr erfreut. Die Serie hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Also mal ganz kurz, zu Ende oder nur die Staffel zu Ende?
Nee, komplett zu Ende.
Komplett zu Ende. Okay.
Komplett zu Ende. Und ich war ja damals schon mit der ersten Staffel sehr zufrieden. Ich glaube, die zweite Staffel war irgendwie, hatte so ein bisschen ein Hängerchen. Und seit der dritten Staffel ging es ja für mich zumindest als Zuschauerin nur bergauf, was die Handlungen, was die Charaktere, was die Twists anging. Und jetzt die fünfte Staffel, da war ja ohne zu spoilern, am Ende der vierten Staffel ein major, major Handlungs-Impact, Veränderung, wie auch immer. Und jetzt die fünfte Staffel war ganz fantastisch. Die Hauptdarsteller haben alle Preise dieser Welt verdient. Und ich bin sehr zufrieden jetzt mit dem Serienfinale. Es hat einige oder den Großteil der Handlungsstränge hat es zu Ende geführt, aber es sind zwei Sachen noch offen. Das ärgert mich so ein bisschen. Da ist eine Person gestorben, was jetzt irgendwie vollkommen vernachlässigt wurde. Aber ist ja auch egal, ich will ja nicht spoilern, deshalb muss ich da gar nicht weiter drüber reden. Aber alles in allem ist es eine fantastische Serie und wer mal irgendwie im Sommer, wenn ja dann die meisten Serien in Sommerpause sind, ein bisschen Zeit hat, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, bei Netflix sind die ersten drei Staffeln schon online und da unbedingt mal reinzugucken. Hat mir sehr viel Freude bereitet und jetzt in der fünften Staffel war ja auch Rihanna als Marion Crane, die man ja aus dem Original-Sushu-Film kennt, als diese Rolle dabei und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und es kam auch übrigens die berühmte Duschszene vor, jetzt in der fünften Staffel.
Dann doch letztlich. Final sozusagen.
Nee, nicht final, also jetzt nicht in der letzten Folge. So. Und ja, ich will nichts dazu sagen.
Okay, ich wollte fast fragen, was man danach gemacht hat noch, weil das ist ja quasi so der Aufhänger gewesen, der Einstieg.
Es ist anders. Sie haben es anders gestaltet.
Okay.
Ja. Genau, und dann habe ich noch eine News. WGA.
Writers Guild Association oder Wohnungsgesellschaft Apolda.
Writers Guild of America. Ja, nee, Writers Guild of America. Wer sich erinnert, lang, lang ist her, vor 10 Jahren schon mal, haben die ja gesteckt. 100 Tage. Ich glaube, es waren 100 Tage. Das bedeutete, dass die Writer, also die Schreiber hinter unseren geliebten Serien und hinter den Late-Night-Shows und hinter quasi allen Sachen, die nicht Dokumentation oder irgend sowas sind oder irgendwelche Reality-Shows.
Also alles, was geskriptet ist.
Die Stifte oder, genau, die haben die Stifte oder auch die Schreibmaschinen oder vielleicht dann jetzt auch schon das iPad niedergelegt und haben nichts mehr geschrieben. Damals waren da ja Sachen wie Heroes betroffen. Lost hatte eine verkürzte Staffel. Das war ja alles damals ganz dramatisch und ich glaube, 24 wurde um ein komplettes Jahr verschoben. Also das hatte einen großen, großen Einfluss damals auf die Serienlandschaft und das Ganze steht uns jetzt wieder davor. Denn die Autoren wollen streiken, beziehungsweise sind schon lange in Verhandlungen. Der Vertrag läuft am 1. Mai aus. Die haben jetzt wieder abgestimmt, was ihre Mitglieder davon halten, wenn sie jetzt streiken, weil die aktuell nicht ihre Forderungen nach mehr Beteiligung, nach mehr Bezahlung, nach mehr Einfluss durchsetzen können. Und es sieht aktuell gut bzw. schlecht aus. Also schlecht für uns als Zuschauer, weil es wahrscheinlich wirklich einen großen Einfluss haben wird wieder. Aber natürlich gut für die Gewerkschaftsmitglieder, denn müssen natürlich irgendwie ihre Bedingungen durchsetzen. Und wollte ich mal ankündigen, der 1. Mai ist ja dann nächste Woche. Und ich denke mal, in 2 Wochen wissen wir dann mehr. Bin gespannt.
Und wer lacht euch jetzt aus? Wer hat Serien gesammelt und aufgehoben? Ich. Und dem wird das überhaupt nicht stören. Man guckt dann einfach das aufgezeichnet.
Nee, aber das könnte ja auch dahingehend Einfluss haben, weil ich glaube, damals war es auch so, dass ein paar Serien direkt abgesetzt wurden oder für ein paar Serien waren Spin-off geplant. Die wurden dann nicht realisiert. Zum Beispiel, also ich weiß, einige Serien sind jetzt schon verlängert. Ich weiß nicht, ob theoretisch könnten die wahrscheinlich trotzdem von den Networks danach abgesetzt werden. Aber zum Beispiel sowas wie iZombie ist noch nicht verlängert, habe ich vorhin gerade gelesen. Das kann natürlich sein, dass die dann sagen, okay, dann machen wir das jetzt erstmal gar nicht weiter. Oder wenn wir dafür keine Schreiber haben und die Quoten sind jetzt auch nicht das Beste vom Ei und ja, okay. Wie auch immer. Jedenfalls, ja, Streik vor 10 Jahren und es könnte sich jetzt alles wiederholen. Oh Gott, oh Gott.
Oh Gott, André, was machst du da? Was genau? Doch mal ein Buch lesen.
Egal, machen wir jetzt
unter der Couch.
Die Analphabeten hier nicht Kirsche. Sie müssen halt irgendeine Alternative finden. Es gibt ja noch genügend andere Dinge draußen.
Leben, richtig ins Leben rausgehen.
Das Leben lebt weiter. Kommen wir zum
der Sommer.
Ja. Oh, der Sommer
auch noch im Sommer muss man da raus. Sonnencreme, da werden die Sonnencreme-Produzenten Rekordumsätze fahren, weil Leute rausgehen, die sonst nie rausgehen. Ein Quatsch. Komm, nächste Serie. Eine nächste Serie, die wiederum auf einem New York Times Bestseller basiert mit dem gleichnamigen Titel. Titel The Son von Philip Meyer, wobei ich zugegeben muss, der ist zwar schon etwas älter, dieser Roman, 2014 erschien irgendwann mal. Ich habe ihn noch nicht gelesen.
Was?
Ich werde die Serie, glaube ich, erstmal zu Ende schauen und dann überlegen, ob ich das Buch nochmal lese.
Hast du auch nicht den 5-stündigen Podcast?
Nein, gibt es da einen dazu? Dann werde ich den vielleicht nochmal dazu lesen. Nein, aber ich muss sagen, das ist einer, ohne jetzt zu viel zu verraten, eine dieser Serien, die mich an die guten alten Samstag-Sonntag-Nachmittag-Serien erinnert. So ein gefühlt episches Werk, Familiendrama, schön gedreht und gefilmt. Kann man
Samstag-Sonntag für Serien?
Fällt mir jetzt ad hoc nichts ein. Ich sage, das ist das, wo ich das Gefühl habe.
Unsere kleine Farm.
Ja, sowas in der Richtung, nur noch ein bisschen.
Lassie.
Ach ja, la. So, Alex, wenn du schon dazwischen grätschst, das ist deine Serie, die du vorstellen darfst. Du bist ja da auch nicht ganz.
Ein Mist erzählt.
Nein, das ist so. Das ist so ein Samstag, Sonntag, keine Ahnung, es ist ein bisschen gewalttätig, es wird gehangen, okay, das ist nichts für Kinder. Dann ist es halt Samstag, Sonntag, Abendserie für mich
gefühlt. Da gab es Traumschiff oder den Tatort, aber nicht so.
Traumschiff, Tatort, was guckt da kein Schwein?
So, The Sun, die Sonne.
Die runde Sonne, deswegen ist ein O in der Mitte.
Aufstieg und Fall einer texanischen Familie ist der Untertitel. Wie ihr schon gehört habt, ist es eine historische Serie. Also spielt in den Anfängen der amerikanischen Laufbahn. Ne, um da einen Kreis hinzukriegen. Nein, Quatsch. Also die Serie startet sehr brutal. Und zwar sehen wir so eine kleine Hütte mit einer amerikanischen Familie, also frisch eingewanderte Familie, sage ich mal. Also das spielt so in den Anfängen Amerikas, wo halt die Europäer, sage ich mal, rüber gemacht haben. Sieht man halt so eine kleine Hütte, so Farmers-Leute drinnen hocken. So eine Familie, sage ich mal, zwei Söhne, ich glaube auch noch eine Tochter und halt eine Mama. Und die werden abrupt aus ihrem Familienleben gerissen, weil es einen Angriff der Ureinwohner Amerikas, der Indianer gibt. Und alle natürlich sehr, wie natürlich alle wissen, war das natürlich ein großer Zwist damals zwischen den Einwanderern und den Ureinwohnern, weil die halt das Land weggenommen haben und die in der Szene halt auch das sehr, sehr brutal dargestellt wird, wie dann die Indianer halt die müssen wahrscheinlich ein kleines Dorf oder eine kleine Gemeinschaft gewesen sein, überfallen haben und halt auch in dieses Haus unserer Hauptdarsteller einfallen und ein Sohn, ich sag mal, der ist so, keine Ahnung, 16, 17, 18 Jahre, irgend sowas, halt sich da wehrt und mit seiner Flinte auch dummerweise eine Person erschießt.
Indianer
erschießt.
Ureinwohner
erschießt. Naja, um da jetzt mal einen Haken noch zu machen, auf jeden Fall ist es dann so ein Überfall und wird sehr, sehr blutig niedergeschlagen, bis auf zwei Brüder halt, die dann halt mitgenommen werden, so als, ja, als Beute, keine Ahnung, man weiß noch nicht genau, was die damit machen wollen. Auf jeden Fall werden zwei Jungs, nehmen die Indianer dann zwei Jungs mit und einer von denen ist halt unser Hauptdarsteller, namens, ach du liebe Ellie, genau, Ellie heißt, ich lese gerade den nach, weil mit Namen haben wir es alle nicht so. Der wird halt mitgenommen oder gekidnappt, sagen. So. Und dann macht die Serie einen sehr, sehr großen Sprung, 60 Jahre in die Zukunft. Und man sieht halt, oder man kann sich denken, dass der eine der Brüder, der verschleppt wurde, halt der unser Hauptdarsteller ist, der Ellie. Gespielt von einem sehr, sehr großen Hollywood-Schauspieler James Bond, Pierce Brosnan, genau, der gefühlt, schon meine erste Einschätzung, gefühlt immer noch so aussieht wie vor 20 Jahren, wo er James Bond gedreht hat, nicht ganz so, aber hat sich sehr, sehr gut gehalten, ist natürlich grau geworden, aber ist immer noch ein großer Gentleman des Filmes, also hat irgendwie so eine sehr elegante Anmut und sehr, sehr, ja, verkörpert so diesen, spielt dann halt 60 Jahre später einen Businessman, sag ich mal, ein Unternehmer, der ist auf Öl und auf Viehzucht ausgelegt hat.
Er ist Viehzüchter und er hat das Gespür dafür, dass die Viehzucht quasi in Texas zu Ende ist. Und wenn man heutzutage auch den Namen Texas nennt, dann ist halt nur eins damit verbunden, nämlich Öl. Damals noch nicht oder nicht so in dem Ausmaße. Aber er hat das Gespür dafür, dafür, dass irgendwo auf seinem Land Öl ist, aber er ja, steht quasi mit dem Rücken zur Wand und ist darauf angewiesen, auch Öl zu finden.
Genau. Und also er verkörpert halt sehr, sehr gut so ein Businessman, sag ich mal. Ja, und dann hat diesen Sprung in die Zukunft, sehen wir halt, wie er halt da seinen Versuch unternimmt, so sein Business aufzubauen im Öl- und Gasgeschäft. Man sieht ihn halt dann in so einer großen, so eine Party, eine Feier, wo er halt, ja, er schmeißt so eine Feier, wo er halt so ein paar, ich sag jetzt mal ganz doof, Investoren irgendwie reinholen will oder Partner gewinnen will, die halt damit ihm mitziehen und halt ihn unterstützen bei diesem Gas- und Ölgeschäft. Es gibt, glaube ich, gar nicht so viel, aber 2-3 Flashbacks dann wieder zurück in die Vergangenheit, wo wir dann halt sehen, dass die Indianer halt die beiden Jungs so verschleppt haben und mit durch die Prärie schleifen, so auch ein bisschen ne, brutal auch sie ein bisschen schlagen und misshandeln. Und einer der Brüder halt dann so ein bisschen die mit seinem Schicksal so ein bisschen hadert und dann halt auch das nicht so richtig hinnehmen will und ja, dann einfach so ein bisschen gegen die Indianer die Stimme erhebt und dann natürlich auch, kann man sagen, ja, kein großer Spoiler, aber dann halt auch aufgrund dessen, dass er halt so, ich sag mal, doof gesagt, fresh ist und die große Klappe hat, dann auch von dem Indianer umgebracht wird auf eine sehr unschöne Art und Weise. Und unser Hauptdarsteller, der Eddie, verhält sich dann halt ruhig, sag ich mal, in der Situation und wird dann halt weiter mitgenommen von den Indianern. Man kann sich dann auch so ein bisschen denken, wie es dann weitergeht. Ne? Also ich habe auch nur die erste Folge gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Indianer ihn dann halt irgendwie ja in die Gemeinschaft mit aufnehmen und ihn irgendwie prägen und mit vielleicht so irgendwie erziehen. Müssen wir dann gucken, wie es weitergeht, aber sowas kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dann in der Jetztzeit, sage ich mal, dann die Jahre später, sehen wir halt dann noch, wie so ein Zwist entsteht. Man sieht dann bei der Feier, wie sie alle draußen stehen und dann eine von seinen Ölquellen oder Gasquellen, was auch immer, in die Luft gehen, explodieren. Und dann reihen sie wie, ja, fand ich ein bisschen doof, also nicht ein bisschen doof, aber ein bisschen übertrieben, wie dann alle so auf ihren Pferdchen dann durch die Prärie reiten und dann halt den Schuldigen für den Anschlag suchen und das auch in der Dunkelheit den Kollegen dann finden. Und da kommt schon ein bisschen...
Lesen doch ja, Spuren. Die,
ja, natürlich, aber es ist halt auch dunkel und nachts. Und, ne, und
ich weiß, das fand ich halt auch.
Großes Land, aber gut, ist halt so, wie es ist. Und dann sieht man auch so ein bisschen die Kehrseite von dem Ellie. Er ist dann doch sehr, sehr brutal, wo sie dann den Typen gefunden haben, der dann halt die Ölquelle hochgejagt hat er doch ne, eine sehr lockere Faust und vermöbelt den richtig, richtig ordentlich und nur seine Mitreiter, sag ich mal, können ihn abhalten, ihn halt, sag ich mal, komplett fertig zu machen. Ne? Und, aber da sieht man halt schon, ne, dass es da irgendwie auch eine andere Teil geben muss, die dann ihn so ein bisschen entgegen oder gegenspielen. Ich denke mal, da wird auch so ein Handlungsstrang noch ergeben, wo dann halt wahrscheinlich noch eine Gegenpartei irgendwo auftaucht, mit der er irgendwie fertig werden muss oder ja zurechtkommen muss. So eigentlich, sagen wir, die Handlung, das kann man vorstellen, dass halt die nächsten Folgen so über die Vergangenheit, wo als junger Kerl ein bisschen was gezeigt wird, dann aber auch in der Jetztzeit halt über sein Business, was er halt aufziehen will.
Das wird ja ganz kurz, kurz, du kannst halt auch so ein wenig angedeutet, also dieser Ellie ist halt, also der alte Pierce Brosnan ist halt derjenige, der von den Indianern verschleppt worden ist und auf einer, ich sag jetzt mal, Geldgeberparty, wo er dann als Rentner ist er ja nicht, doch er ist ja quasi, hat sich ein wenig zur Ruhe gesetzt, sieht man trotzdem immer noch die Indianer im Hintergrund sitzen auf dieser Party und man weiß, dass er halt zum einen irgendwie zu Geld gekommen ist, zum einen aber auch den Indianern anscheinend noch dankbar ist und vielleicht da irgendwie noch mit verquickt ist und dass da wahrscheinlich noch ein wenig Hintergrundgeschichte kommt, wie er quasi entweder von den Indianern weggekommen ist oder was er den Indianern zu verdanken hat und warum er es immer mit ihnen noch abgibt, was ich persönlich dann irgendwie spannend finde.
Ja, genau. Also das, wie du sagst, ist eine sehr spannende Mischung, sage ich mal. Also was mich interessiert oder gefallen hat, ist halt diese Mischung aus den beiden Geschichten. Halt er als junger Kerl, wie er dann verschleppt wird, auch dieser Zwist, so die Indianer und die die Cowboys doof gesagt. Wird bestimmt ganz, ganz spannend, ganz interessant, wie er da aufgenommen wird. Aber auch halt die neuere Story, diese Aufbruchstimmung im Öl und sowas. Wirklich finde ich eine sehr interessante Story mal. Alles in allem trägt natürlich die Serie sehr, sehr stark durch den Pierce Brosnan, der natürlich als Schauspieler super gut reinpasst, finde ich. Also er verkörpert diese Person sehr, sehr gut. Ohne ihn wäre es nicht so gut. Muss man gucken, wie es jetzt weitergeht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine sehr, sehr spannende Story wird und ich werde auf jeden Fall hier mal weiter gucken, weil ja, die Zeit interessiert mich auch so, das Kostümbild gefällt mir ganz gut und ja, einfach die Charaktere, der Hauptdarsteller ist echt top und dadurch kriegt es von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und ist wieder mal eine gelungene, in Anführungsstrichen, Historik-Serie, die man gut gucken kann.
Erik, du hast auch eine relativ hohe Bewertung gegeben. Dir hat es auch gut gefallen, das Genre, das Sujet.
Ja, mir hat es überraschenderweise sehr gut gefallen. Ich habe die Serie, die läuft bei TNT-Serie hier im Sky-Paket. Und ich weiß nicht, Alex, da hast du vielleicht auch irgendwie die Werbung gesehen gehabt. Manchmal bei irgendwelchen Sky-Sendungen hat sie ein bisschen Werbung dafür gemacht. Und das Poster sah irgendwie sehr düster aus. Da dachte ich, oh, es ist schwarz-weiß vielleicht sogar, weil das Poster ist nur schwarz-weiß. Und dann dachte ich so, oh ja, mit Cowboys und Indianern, irgendwie das Thema ist schon seit Jahren tot. Aber irgendwie so von der Art her, gerade am Anfang so dieses große Drama, der Kind wird entführt und was dann so alles passiert. Und dann so diese Verweise auf die aktuelle Zeit, ne, das fand ich schon extrem gut gemacht. Also ja, sehr, sehr spannend und gut gespielt, auch gut erzählt, jetzt auch nicht zu sehr in die Länge gestreckt und hat mich extrem überzeugt.
Bevor wir Anne-Marie noch zu Wort kommen lassen, ging mir ähnlich so, aber ich muss auch Alex recht geben, dass es natürlich aufgrund des Hauptdarstellers Pierce Brosnan, wenn man den so sieht, das ist so diese Verkörperung eines Gentlemans, der irgendwie mit allen Wassern gewaschen ist, aber auf der anderen Seite eben auch die düsteren Seiten nach außen gekehrt werden hier. Also während er am Anfang eben nicht hilft, diesen da Gehängten abzunehmen und man merkt schon, oh, da gibt es irgendwelche Ressentiments, ergreift er nachher hinten raus natürlich die brutale Oberhand und man merkt auch, er hat das Geschäft seinem Sohn eigentlich abgegeben, aber spielt halt trotzdem immer noch so quasi den Paten in der ganzen Geschichte mit und das macht eben so dieses Familiendrama, dieses Ränkespiel sehr interessant und wie gesagt, Texas grenzt halt an Mexiko und das kommt auch noch mit rein in der Familie, die da irgendwie versucht, den Fuß quasi auf das Land zu bekommen, weil Texas zum Teil halt auch den Mexikanern gehört hat oder gehört. Und
ja, gab es ja einen Krieg und
genau. Und das spielt da alles so mit. Das ist halt wirklich so ein Western-Drama geschichtlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles korrekt ist, weil das glaube ich fast nicht. Dafür ist es zu Hollywood-mäßig inszeniert, aber halt sich schon an den grundsätzlichen Wegweisern da festhält. Und das ist einfach, ich weiß gar nicht, auf wie viele Episoden dieser Serie angelegt ist. 10 Episoden, ich sehe es gerade. Ich hoffe mal, dass es dann wirklich so eine Mini-Drama ist, aber es ist nicht als Limited Series ausgewiesen. Insofern denke ich mal, wenn es gut läuft, könnte es da noch weitergehen. Aber grundsätzlich bin ich eher so der Typ, wenn es abgegrenzt ist, ist es wesentlich spannender. Anne-Marie, wie sieht das bei dir aus, so als der, ja, die Stimme der Vernunft, die weibliche Stimme der Vernunft, zu brachial, zu also Männerdomäne?
Also erstmal ist das echt ein Thema und was alles aufgemacht wird an Vergangenheit, Gegenwart, vielleicht schon irgendwann noch Zukunft oder halt irgendwie und die ganzen Charaktere und Geschichten, also finde ich 10 Folgen echt sportlich, also vor allem so wie der Pilot aufgebaut ist, ist der schon relativ ruhig und dafür muss ich auch sagen, das waren irgendwie 50 Minuten. Ich dachte wieder, dass wieder hier auch ein Pilot, der 70 Minuten oder so geht, fand ich es eigentlich voll in Ordnung. Aber es ist ja eine AMC-Serie, deshalb denke ich mal, wenn das einigermaßen läuft, ja auch. Nee, machen die auch mehr draus, meine ich.
So. Also,
dass es da nicht nur bei einer Staffel bleibt, glaube ich fast nicht. Mir hat es erstaunlich gut gefallen, obwohl das Thema eigentlich gar nicht sonst meins ist. Also Historienschinken, The Nick fand ich damals ganz gut, aber ansonsten bin ich für sowas eher nicht so zu haben. Aber das hat mir ganz gut gefallen. Ich fand es jetzt ein bisschen merkwürdig. Zu Beginn eben dieser Flashback in die Vergangenheit, was irgendwie 1847 oder so und dann jetzt seit irgendwie 1915. Also viele, viele Jahre dazwischen. Und da habe ich gedacht, warte mal, wenn Pierce Brosnan, habe nachgeguckt, der ist jetzt 63, ne? Habe ich das richtig, meine Sachen hier? 63, okay. Aber schon allein 63, also 66 ist allein dieser Zeitunterschied zwischen dieser ersten Szene und der Jetzt-Szene. Und dann war der Junge dort ja schon mindestens 8 oder 10 Jahre.
Ja, dafür ist er dann wahrscheinlich, das sieht er doch ein bisschen zu jung aus, aber.
Ja, also da fand ich auch, der jetzt auch nicht aus wie Mitte, Ende 70, aber egal.
So er hat das Geschäft ja abgegeben, insofern ist das wieder plausibel, ne? Wenn er mit 60 noch so aussehen würde, wie er jetzt aussieht, dann hätte das Geschäft wahrscheinlich auch nicht abgegeben. Oder würde er nicht mehr.
Rente gegangen.
Ja, so ungefähr.
also mir hat ganz gut gefallen. Ich fand die Musik sehr gut. Das war irgendwie immer sehr stimmig und sehr passend. Ich fand die anderen Charaktere, es war halt sehr, sehr viel. Dadurch, dass die halt in den Piloten gleich dieses Fest da hatten, war halt sehr, sehr viel Input. Hätte mir vielleicht gewünscht, wenn die erstmal so ein bisschen... Wobei, also diese Flashbacks waren ausreichend, weil zu viel ist dann auch schon wieder. Also fände ich okay, wenn die es jetzt über die 10 Folgen so ein bisschen strecken und da sich immer mehr annähern bis zu dem Punkt, wo er dann sich von seinen, ich sag jetzt mal, Geiselnehmern freikaufen kann oder was auch immer da passiert, oder scheint ja noch eine engere Beziehung sich aufzubauen. Aber ich fand es halt sehr, sehr viel Input. Aber an sich hat mir das überraschend gut gefallen. Ich werde jetzt nicht weiter gucken, weil Dauer nicht mein Thema sein wird, aber ich glaube, für das Thema selbst ist es sehr interessant. Bis auf Pierce Brosnan kannte ich jetzt niemanden weiter, auch von den Darstellern, außer die Tochter, die wird gespielt von Jess Weixler, die hat ja in Good Wife, in der vorletzten Staffel, noch einige Folgen mitgespielt, ansonsten alle unbekannt. Ich weiß nicht, kanntet ihr noch jemanden?
Nee.
Also zumindest vom Aussehen her hat mir da niemand irgendwas gesagt. Also alles relativ neue Darsteller. Also für das Genre fand ich es echt gut. Ich fand es kurzweilig, obwohl, wie gesagt, der Pilot sehr, sehr viele Geschichten, sehr, sehr viele Gesichter direkt reingeworfen hat. Hätte man anders machen können, aber ich denke mal, die werden hier noch eine gute Story machen und ich bin da eigentlich ziemlich von überzeugt, dass davon auch noch weitere Staffeln geben wird dann in der Zukunft.
Gut, dann soll es das auch als abschließendes Wort gewesen sein. Es ist eine Serie, die insgesamt sicherlich ein wenig anspruchsvoller ist, bei der man sich auch wieder etwas mehr Zeit lassen muss, um sie zu konsumieren, zu genießen. Ann-Marie hat es ja schon gesagt, es ist relativ dicht gepackt, aber es ist halt auch irgendwie so dicht gepackt, dass es trotzdem spannend bleibt, vielleicht gerade weil es so viele, sagen wir mal, Anknüpfungspunkte rein zeitlicher Natur gibt und auch so viele Ränkespiele halt in der Zukunft dann noch irgendwie offen sind. Hat Spaß gemacht, kann von uns, glaube ich, durchweg empfohlen werden. Ansonsten die anderen Serien, guckt einfach nochmal an die Bewertung auf fortsetzungfolg.net, wie die einzelnen Bewertungen erfolgt sind. Und insofern soll es das dann auch gewesen sein für diesen Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Da gibt es wieder einige schöne Serien im Programm. Also seid gespannt. Noch hat es den Writers-Streik, wie heißt das, Schreiberstreik? Nee, das klingt irgendwie komisch, aber wie heißt das auf Deutsch eigentlich?
Autorenstreik.
Genau, ja. Den gibt es noch nicht, insofern könnt ihr noch in aller Ruhe da schön weiterschauen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net